Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, Folge 64 mit Jasmin Bühler. Vorher erzähle ich aber wie immer, hingehen zum Autozentrum Hagelauer, wenn es um Mobilität geht. Fahrräder haben sie jetzt auch und unterstützen diesen feinen Podcast seit jetzt bald 5 Jahren, weil du gefragt hast, ob wir schon im 2. oder 3. sind. 5 Jahre bald unterwegs. Jasmin, herzlich willkommen. Wir lernen uns heute persönlich kennen. Schön, dass du da bist. Und ich habe es angekündigt, wie jeder Gast, sollst auch du dich erstmal kurz selber vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Tell us.
Super. Vielen Dank, lieber Robert, für die Einladung. Und ich finde es auch schön, dass wir uns echt persönlich gegenüber sitzen. Sehr, sehr schön. Also mein Name ist Jasmin Bühler. Ich bin ehemalige Heilbronnerin, die längere Zeit weg war. Die Begründerin von Koja, einem Beziehungs- und Kommunikationssystem, das aus meiner eigenen Geschichte heraus entstanden ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich lange Zeit, also 25 Jahre, aus Heilbronn weg war. Aber in dem Moment, als es darum ging, wieder alles auf die Erde zu bringen, also was ich so in der Welt zusammengesammelt habe, bin ich wieder nach Heilbronn gekommen. Und da habe ich meine erste Ausbildung entwickelt, meine ersten Tools, die dann wirklich so rauskamen. Und seitdem unterstütze ich Menschen, vor allem Coaches, Trainer, Führungskräfte, die Menschen begleiten, mit Menschen arbeiten, um noch tiefer in Begegnung zu gehen, sodass jeder wirklich seine Einzigartigkeit leben kann. Mhm.
25 Jahre warst du weg. Wann bist du dann wieder zurückgekommen?
Ich bin 2018 wiedergekommen.
Mhm. Genau. In den 90ern schon ja. Fort.
Also da bin ich
aber erstmal noch im Ländle, ne, ja, studieren genau. gewesen und so genau. weiter und so fort. Genau. Und richtig weg warst du aber in Hamburg, da kommen wir dann auch nochmal. Wie lange warst du da insgesamt?
Insgesamt 7 Jahre.
7 Jahre, also auch ein Weilchen. Genau. Aber erzähl mal, Heilbronnerin, also bist du hier groß geworden, Kindheit, Jugend in der Stadt. Wann war das, wie war das, wo waren deine Kieze, deine Hoods, wo du rumgezogen bist, deine ersten Clubs, Bars oder Kneipen? Wie war die Kindheit und Jugend in Heilbronn? Deine Kindheit.
Und meine Kindheit, ja. Also, ich bin 1975 geboren. Wir haben damals in Untergruppenbach gewohnt, aber meine Oma und meine Großeltern, die waren schon immer in Neckargattach. Mhm. Und ich bin dort jeden Tag hingegangen, also mit 8 Wochen, weil meine Mutter gearbeitet hat in Böckingen. Und deswegen bin ich schon immer in Neckargattach groß geworden. Das heißt, das war mein erster Hut. Und da war meine erste große Beziehung zum Friedhof, weil wir immer zum Friedhof gegangen sind, um dort irgendwie einen Spaziergang zu machen, auf der Bank Joghurt und Kekse zu essen. Und ich bin tatsächlich auch nachher hinterm Friedhof in Kindergarten gegangen. Das heißt, ich bin schon als kleines Kind ein Friedhofsgänger gewesen und jeden Tag durch den Friedhof gelaufen.
Und hast es fortgeführt bis ins Jetzt, weil du gemeint hast, deine erste irgendwie große Begegnung mit Friedhöfen.
Es ist nicht so, dass ich jetzt auf jeden Friedhof renne, aber irgendwie als Kind ist dir das ja gar nicht so klar und erst nachher habe ich gedacht, sag mal, sind die eigentlich crazy? Die haben uns die ganze Zeit durch den Friedhof laufen lassen, aber es war halt so normal. Mhm. Und ich glaube, ich habe heute, also der Tod spielt schon auch eine besondere Rolle in meinem Leben so, weil mich der Tod, jetzt nicht mein Tod, aber der meines Vaters halt echt wieder auferweckt hat, so zum Leben. Und ich auch sonst immer wieder mit Menschen, die den Körper verlassen, einfach krasse Erfahrungen gemacht habe oder Erfahrungen mache. Und halt früher auch echt Angst davor hatte, aber heute einfach keine Angst mehr habe. Deshalb, das war so mein erster.
Und dann war dein Freibad wahrscheinlich auch das Gesundbrunnen,
ja, genau.
und nicht die Neckarhalde ja, oder sowas.
Genau. Genau.
Und der erste Club, wie auch immer es damals hieß, Teatro, Jacke wie Hose, Le Freak oder sowas?
Teatro war das dann, genau. Mhm. Ich glaube, es war mal, ich weiß nicht, ob es davor schon Le Freak war. Also, ob es das noch war, als ich hingegangen bin. Also, auf jeden Fall Teatro war es. Mhm. Genau, und natürlich die Laube. Mhm. Und sonst muss ich sagen, ich war so ein krasser Besengänger. Also, ich habe eigentlich von Donnerstag bis Sonntag im Besen verbracht. Mhm. Und danach war man halt
als
immer
Gast oder
als auch Gast. Okay. Also gearbeitet habe ich auch mal. Genau, aber meistens als Gast. Dazu war ich zu gern dort und habe auch zu gern Alkohol getrunken.
Ja. Aber den kriegt man ja auch woanders. Ja, also warst du nie im, was weiß ich, Kai Perinha gab's oder in de, im Om, in, wie die Clubs auch immer hießen, Altstadt. Was für Bars gab's denn noch? Papa Joe's gab's, glaube ich,
echt
auch
selten.
Mal das Dach und so.
Das genau, im Dach so manchmal. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich war halt viel mit den Neckargardacher Ringern unterwegs damals. Mhm. Und das war irgendwie so normal, wir sind halt im Besen und danach irgendwie in die Laube und dann auch ein Mad Max gab es ja auch noch, genau, ja. Die große Mad Max-Zeit, das war noch morgens, wenn es dann wieder hell war.
Gar nicht so weit weg von hier, ne, wir sind hier in der Salzstraße, genau. Das war da vorne.
Ja, genau. Nee, und ich war eher immer so, also ja, die anderen Clubs in der Innenstadt nicht so wirklich. Ja.
Okay. Und wo warst du auf der Schule dann?
Ich war zuerst in Böckingen auf der Heinrich-von-Kleist-Realschule. Also in Neckargardach war ich auf der Grundschule und dann war ich auf dem Wirtschaftsgymnasium am Bahnhof an der Gustav von Schmoller.
Ja, wie ich.
Echt?
Ja, wann hast du Abi gemacht?
95.
Ja, da waren wir ein Jahr zusammen auf der Schule. Ich war 95, 96 in der 11. dort.
Ach krass, ja. Guck mal. Lustig.
Nee, du hast 95 Abi gemacht? Ja. Nee, dann waren wir gar nicht. Ich bin, nachdem du Abi gemacht hast, dann aufs Wege gekommen.
Schade. Muss das ja fortführen.
Und dann von dort irgendwie Lehramt studiert oder Lehrerin geworden.
Genau. Ich habe dann in Hohenheim studiert, erst Wirtschaftswissenschaften. Und also es ist ja so eine Mischung aus BWL und VWL. Und dann, muss ich kurz dazu sagen, meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater war Unternehmer. Und irgendwie habe ich dann immer gedacht, also ich will alles werden, bloß kein Lehrer. Und ich wusste aber nicht, was ich werden will. Und dann habe ich irgendwann gedacht, sag mal, wenn ich jetzt schon die Chance habe, ich glaube, ich mache einfach Wirtschaftspädagogik, da musste ich nur wechseln und eine Vertiefung verändern. Und dann habe ich halt gedacht, ja, jetzt studiere ich mal Pädagogik und BWL und VWL. Ich werde sowieso nie Lehrer. Ich glaube, von meinen ganzen Freunden bin ich die Einzige, die nachher in die Schule gegangen ist und unterrichtet hat.
Und warum hast du das dann gemacht? Warum wurde es dann doch interessant? Oder dachtest du zumindest, dass es interessant sein könnte? Also du hast mir auch einen Text geschrieben, den du geschrieben hast, so über deinen Werdegang und dein Leben, dass ich mich ein bisschen vorbereiten konnte. Und irgendwann hast du das ja alles in Frage gestellt. Aber wie kam es denn vorab dazu, dass du dann doch dasselbe gemacht hast, was Mutti gemacht hat, entgegen deiner Überzeugung? Waren die Schüler doch nicht so schlimm und das Referendariat oder keine andere Idee gehabt?
Also es waren zwei Sachen. Ich erinnere mich an diesen einen Tag mit 16. Also ich habe bei meinem Vater schon sehr früh mitgearbeitet. Der hat übrigens, sein Büro war auch hier ein paar Häuser weiter. Das erste, da war ich als Kind schon dabei.
Was hat er für ein Unternehmen gehabt?
Kunststoffproduktion mit dem Rotations-Hinterverfahren. Und damals war das noch ein Formenbau, also es hat sich auch weiterentwickelt. Aber als ich dann mitgearbeitet habe, war es eben mit dem Rotations-Hinterverfahren. Das sind so große Kunststoffbehältnisse. Es gibt so Salzstreuer auf der Straße oder die Rutschen bei McDonald's für die Kinder. Die sind mit diesem Produktionsverfahren hergestellt. Und es war Freitagabend. Ich war gerade 16 und es war 1 Uhr morgens und ich stand immer noch am Damals hat man ja noch Prospekte mit dem Kopierer gemacht und zusammenkopiert und so. Und ich stand morgens um 1 immer noch da und wusste, meine Freunde, die feiern jetzt schon irgendwie
im
seit...
Besen.
Das war noch nicht... Da war eine Gartenparty meiner Freundin, meiner Nachbarin. Da dachte ich, krass, wenn ich hiermit weiterarbeite, dann wird es mein Normal werden. Ich glaube, ich kann nicht mit meinem Vater zusammenarbeiten. Das war so das eine. Und dann hatte ich immer vor, in die Wirtschaft zu gehen. Und dann habe ich tatsächlich nach meinem Studium bei einem Personaldienstleister angefangen. Da war ich 3 Monate. Dann habe ich gedacht, okay, wenn das hier arbeiten heißt, ich glaube, dann probiere ich doch mal Schule. Und es war dann so, wie kann ich mich dagegen entscheiden, wenn ich es nie ausprobiert habe? Also es war wirklich so ein bisschen Ausschlussverfahren. Und da habe ich gedacht, komm, ich probiere es. Dann habe ich es probiert. Und ich muss sagen...
In Esslingen oder Stuttgart?
In Feuerbach.
Feuerbach.
Genau, Esslingen, das war später. Mhm. Ja. Und ich habe zum ersten Mal gute Noten gehabt.
Ich hab Im Studium?
In der Schule, dann im Referendariat. Obwohl ich mich einerseits total unwohl gefühlt habe ich halt gemerkt, krass, die Arbeit mit den Menschen Und da ging es mir nie um den Stoff, sondern mir ging es schon damals immer um den Menschen. Das hat mir halt total Spaß gemacht. Dann habe ich gedacht, krass, da ist ja was, da habe ich was entdeckt, was ich bis dahin nicht so genau wusste. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so lang geblieben.
Wie lange warst du dann Lehrerin?
13 Jahre.
13 Jahre. Ja. Berufsschulen und sowas war das, Berufskollege oder?
Genau.
Ja.
Genau.
Ja. Also am Ende hättest du auch Lehrerin am WG werden
können? War ich auch, ja.
Warst du auch?
Genau, genau. Also WG, Berufsschule.
Aber nicht am WG in Heilbronn?
Nee, im WG in Feuerbach.
Mhm. Aber das meinte ich, du hättest auch auf deiner alten, auf unserer Schule hättest du auch hin verschlagen können.
Genau.
Okay, und wie lange hast du nicht gemerkt, dass dir der Job keinen Spaß macht?
Das ist eine richtig gute Frage. Wie lange habe ich es nicht gemerkt? Also es gab von Anfang an Anzeichen. Es war eigentlich schon beim allerersten Mal, als mein Chef mich vorgestellt hat und gesagt hat, das ist unsere neue Referendarin. Damals habe ich noch ein Praktikum beim Daimler gemacht. Und da habe ich gedacht, ich gehöre da hier gar nicht hin. Also ein Teil von mir hat sich da schon nicht dazugehörig gefühlt.
Wo war das? In einem Lehrerzimmer?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Und wenn ich das jetzt gerade merke, oh, dann merke ich so richtig, dass, also könnten mir jetzt die Tränen kommen. Weißt du, so, weil ich eigentlich schon wusste, krass, es ist einerseits not my world und gleichzeitig ja, hat es mich halt gehalten. So. Und ich weiß, in dem Jahr, also ich habe 2001, am 11. September 2001, als die Türme eingefallen sind, habe ich einen Schwur geleistet. Also da hat mein Referendariat angefangen. Und 2007, genau, das war in dem Jahr, als mein Vater verstorben ist, da hatte ich das Gefühl, krass, ich mache eigentlich einen Job, der mir Spaß macht und manchmal finde ich sogar ein bisschen dekadent, dass ich dafür bezahlt werde, weil es hat sich gar nicht mehr angefühlt wie Arbeit. Davor war es echt hart.
Mhm.
Aber trotzdem hat es mich immer gehalten. So, also ich kann dir gar nicht sagen, wann habe ich gemerkt, dass mir keinen Spaß macht. Es war immer herausfordernd.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass eigentlich die erste Hälfte deines Lehrerdaseins dir weniger Spaß gemacht hat?
So und so.
Mhm.
Also es war herausfordernder, was das Unterrichten anging, was den Inhalt anging, was überhaupt meine eigene Rolle, also weißt du, so um mich zu finden, ich war ja 24, an der Berufsschule, ich hatte teilweise...
Ich habe gar nichts gewusst in dem Alter vom Leben.
Ja, du hast gar nichts gewusst. Ich wusste, das, was ich am besten wusste, war die Sachen, die ich im BWL-Unterricht schon hatte, also so, das war das, was ich kannte. Vom Leben kannte ich nichts und ich hatte teilweise Schüler, die waren 50.
Mhm.
Oder ich weiß noch, ich hatte eine Schülerin, die war 27, dann kam die Mutter zum Elternabend und hat gesagt, jetzt muss ich mir sie erst mal angucken. Also wie können Sie denn jetzt mit meinem Kind arbeiten? Am Ende war sie entspannt und hat gesagt, oh, ich glaube, das passt schon.
Echt, da ist noch die Mutter von einer erwachsenen Frau zum Elternabend? Ist auch witzig.
Aber ich glaube, das war nur, weil die Lehrerin so jung war.
Ja.
Genau, also da waren schon viele herausfordernde Situationen. Und wie gesagt, gleichzeitig war es der Daily Job vor den, also mit den Schülern zusammen was zu entwickeln und zu erarbeiten, das fand ich immer geil.
Mhm.
Und das hat mich dann schon auch getragen. Aber die Zweifel waren letztlich schon von Anfang an da.
Und dann ja aber nicht nur die Zweifel, ob das der richtige Job ist, sondern ob das Leben, wie du es lebst, mit den Werten, bürgerliche Werte, hast du es in deinem Text genannt, von denen du geglaubt hast, dass das die Werte sind, nach denen man halt zu leben hat und sich zu verhalten hat. Wann hat das denn angefangen, dass du gemerkt hast, oder diese Unzufriedenheit, wodurch kam das? Also warst du jeden Sonntag in der Kirche und danach gab es noch mit den Schwiegereltern Kuchen und Kaffee und alles war eigentlich happy und gediegen. Aber immer nur das und man musste sich irgendwie oder meinte sich verhalten zu müssen.
Ich glaube, das war sehr schleichend. Also ich war tatsächlich oft bei meinen Schwiegereltern sonntags. Aber ich hatte am Anfang, ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich das machen muss, sondern, also ich bin auch in einer Großfamilie groß geworden. Das war bei uns so ganz normal, dass man einfach viel Familienkontext hatte und so. Und ich hätte auch damals nicht gesagt, dass meine Familie mich irgendwo reinzwingt oder so, sondern ich habe halt was vorgelebt bekommen Und mir ging es auch sehr gut da, also mir ging es auch damit sehr gut. Und ich hatte gleichzeitig auch unglaublich viele Freiheiten, wenn ich immer so gesehen habe, was meine Eltern mir alles erlaubt haben, was ich immer machen durfte und so, habe ich mich jetzt nicht so bürgerlich eingeschränkt gefühlt. Aber wenn es halt so drum ging, also so dieses, ich war fertig mit dem Studium, dann habe ich meinen Ex-Mann kennengelernt, dann war es klar, hey, wir kaufen jetzt ein Haus, also was sollen wir jetzt noch irgendwie eine Wohnung uns irgendwo anmieten? Der hat gesagt, bis wir in Stuttgart eine Wohnung gemietet haben, können wir ein Haus kaufen. Also haben wir ein Haus gekauft, dann haben wir geheiratet, dann haben wir ein Kind gekriegt, weißt du, so, das war alles so, okay, und jetzt next und next und next. Und dann saß ich da fest und dachte so, okay, krass, das fühlt sich alles an wie ein Gefängnis. Und es war tatsächlich, als ich den Kinderwagen über die Straße geschoben habe, also da war es so ein, ich dachte, fuck. Also neulich war ich noch ein unabhängiger Mensch und jetzt bin ich komischerweise durch dieses Kind, das macht dich auf einmal zur Mutter, zur Frau, zur Liebhaberin. Also da habe ich auf einmal meine ganzen Rollen erkannt, die habe ich vorher überhaupt nicht differenziert. Und das war, glaube ich, so ein, naja, einerseits ein Wake-up und gleichzeitig der Beginn der Krise, weil ich dann auch gemerkt habe, ach krass, mein Ex-Mann und ich, wir haben ein ganz anderes Verständnis. Also wir haben das auch gar nicht klar abgesprochen. Wir waren uns so einig in vielen Dingen, dass ich nie richtig nachgefragt habe, was ist denn eigentlich das, was du damit meinst? Mhm. Also wenn er sagt, so, ich würde gern so und so leben, habe ich gedacht, oh ja, klar, geil, okay, mach mal. Aber ich habe nicht gefragt, was heißt denn das für dich? Mhm. Und also ich habe es zuerst in unserer Kleinfamilie, in unserer Ehe gemerkt, zwischen ihm und mir. Also es war wirklich so eine mega Beziehungskrise. Und am Anfang dachte ich natürlich, er ist schuld. So. Also das war so, wenn du sagst, wo war der größte Crash, da hat es angefangen.
Und was waren so die Dinge seines Verhaltens, wo du dann dachtest, die Schuld ist ganz klar da drüben? Also waren es so klischeehafte Kleinigkeiten wie die, das Geschirrhandtuch nicht so aufgehängt, wie man es selber haben will und was weiß ich, da ein Zahnpastafleck auf dem Wasserhahn noch und also so die kleinen Nervgeschichten, von denen man selber ja aber auch welche mitbringt oder war es eine richtige dann schnell Sinnkrise für dich und du hast gleich das Riesending irgendwie aufgemacht und bei ihm gesehen, was er da alles falsch macht.
Was alles falsch macht, genau. Er hat immer zu mir gesagt, ich habe mich ja gar nicht verändert, muss ich sagen, das stimmt. Er hat halt weiterhin seine Freiheit gelebt. Mhm. Also er ist ein total freiheitsliebender Mensch und er hat mir auch immer meine Freiheit gelassen, aber ohne Kind habe ich das ja nicht so gemerkt. Mhm. Und dann hatte ich das Kind, aber für ihn war das ja keine Einschränkung, weil du hast ja das Kind, also warum soll ich mich einschränken? Mhm. So, und er war halt in einer leitenden Position, war viel unterwegs. Also es hat auch der Beruf sehr mit sich gebracht und mich hat es halt echt angekotzt, weil für mich war das so, oh mein Gott, ich brauche mal jemanden zum Reden. Also ich muss mal, anstatt aber, dass ich mir irgendeine Freundin gesucht hätte, oder das habe ich auch gemacht, aber heute weiß ich auch, das, was wir geredet haben, war halt nicht sinnvoll, weil wir haben halt gemeinsam gegen unsere Männer gewettert. Was für ein Scheiß. Das ist einfach sehr unbewusst. Und für mich war so, wann kommt der denn endlich heim, dass ich mal Kontakt zu einem erwachsenen Menschen habe? Obwohl ich ja trotzdem, ich habe relativ schnell wieder gearbeitet und so. Aber das war halt so, ich brauche mal Unterstützung einerseits, aber eben auch einen Ansprechpartner. Und der war halt nicht verfügbar. Und dann war halt die Projektion voll auf ihn und der lässt mich allein und lässt mich im Stich und lebt seine Freiheit. Und das habe ich dann irgendwann schon verstanden, dass ich dachte, naja, der zeigt mir eigentlich das, was ich selber will, nämlich wieder frei sein. Und ich muss vielleicht auch manchmal einfach mehr das einfordern, was ich will, anstatt halt hier zu hocken und Theater zu machen. Weil je lauter ich wurde, also ich konnte mir halt am Anfang nicht helfen. Ne? Ich kannte halt nur, okay, wenn es dir nicht passt, dann musst du laut werden. Mhm. Und er hat halt gesagt, wenn du laut bist, bleibe ich halt noch länger weg. Mhm. Also es war so ganz klassisch, Druck erzeugt Gegendruck. Und ja, dann war es halt nicht mehr so friedlich.
Aber hast du schon versucht, da in dieser Beziehung das auch noch zu verbalisieren, dass du auch diese Freiheit willst, etc. pp. Es war nicht so, dass du gesagt hast, hier hat es gar keinen Wert mehr, ich mach.
Wir haben das schon, wir haben auch verschiedene Therapien, also oder ne, Paarcoaching und so haben wir ausprobiert und das war aber die andere Krux. Also ich habe das schon, wir haben da viel drüber gesprochen und da einige Jahre auch investiert. Also es war überhaupt nicht so, ich gehe hier sofort. Aber selbst da waren wir dann wiederum so ein gutes Team. Also wir saßen vor der Paartherapeutin und wir haben uns gegenseitig gedeckt. Mhm. Also da waren wir dann wieder ein starkes Team, aber weil wir nicht ehrlich sein wollten. Ne? So, das war so, ich bin nachher ins Auto mit ihm gesessen und habe gesagt, ey, wir sind eigentlich schon geil, weil wir lassen niemanden Dritten hier rein, um uns zu sagen, was wir jetzt nicht gut machen oder was wir ändern können. Also da waren wir uns schon auch wieder ähnlich. Aber wir haben dann irgendwann gemeinsam halt entschieden, dass es so nicht weitergeht und dass wir einfach mehr davon haben, wenn jeder seinen Weg geht. Und er hat mir dann auch die Freiheit geschenkt, also das muss ich auch sagen.
Und ist in der Zeit oder wann in der Zeit ist dein Vater gestorben? Weil das wohl auch viel in dir ausgelöst hat, Dinge zu verändern.
Genau, das war 2007. Also da war unsere Tochter gerade 2. Mhm. Und da habe tatsächlich...
Wie lange wart ihr schon ein Paar?
Seit 2000. Mhm. Also 7 Jahre. Genau, wir waren noch schon verheiratet. Genau, und ich bin dann 2011 nach Hamburg. Also es waren noch mal 4 Jahre. Mhm. Genau. Aber da war es schon so eine krasse... Oder die erste Krise, dass auch schon meine Schwiegermutter gesagt hat, so, hey, so, ihr habt doch ein Kind und das könnt ihr nicht einfach aufgeben und so. Aber das war wirklich so die Phase, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was tun. Und da habe tatsächlich ich auch mehr angefangen, mehr wieder mein Leben zu leben, mehr nach mir zu gucken. Also ich war dadurch durch diesen Tod und ich musste mich dann um die Unternehmen kümmern, habe ich mich beurlauben lassen und hatte dann danach auch so ein bisschen Zeit. Dann habe ich einfach wieder mehr Sport gemacht und mehr nach mir geguckt. Und das Gute war, er hat mir ja schon auch die Freiheit gegeben. Also es war ja nicht so, dass er gesagt hat, hey, ich nehme mir alle Freiheiten, du kriegst nichts. Mhm. Aber je mehr ich dann die Freiheiten hatte, umso mehr habe ich gesagt, sag mal, ich will eigentlich ja noch was ganz anderes.
Mhm. Und dann kam irgendwann 2011 näher. Du hast dir Gedanken um deinen Lehrerjob gemacht, hast den an den Nagel gehangen. Eure Familienunternehmung, wie du geschrieben hast, habt ihr auch sozusagen sein lassen und aufgegeben. Und du bist nach Hamburg. Warum dahin? Gab es da ein Netzwerk? Gab es da eine Perspektive? War einfach, ach, da ist nah am Meer und die sprechen so nett. Wie kam es zu dem Ort?
Das ist eine gute Frage.
Und deine Tochter ist mit?
Die ist mit, genau. Es war, also ich kann sagen, es war pure Führung. Ich habe kein Netzwerk gehabt in Hamburg. Ich kannte bis auf eine Frau niemanden. Ich war aber mit 18 einmal in Hamburg auf dem Rathausplatz gestanden, habe damals gedacht, krass, hier will ich mal leben. Und dann habe ich es ganz schnell vergessen. Mhm. Dann war ich 2003 mit meinem Ex-Mann in Hamburg und wir standen im Hofweg in Uhlenhorst. Und dann stand ich da vor einem Haus und habe gedacht, krass, hier möchte ich mal leben. Das habe ich auch wieder vergessen. Und dann durch meine Schüler und durch den Personaldienstleister, bei dem ich mal gearbeitet habe, waren wir auf der Personal in München. Und dann war so ein Seminaranbieter, die haben Unternehmenstheater gemacht und die haben mich zu einem Workshop eingeladen nach Hamburg. Da war ich noch in der Schule. Und dann habe ich es auch hingekriegt, dass mein Chef gesagt hat, ja, machen Sie mal, gehen Sie da hin. Dann war ich da zum ersten Mal in Hamburg und dann habe ich mich erinnert an diese Male, ne, die Jahre davor oder Jahrzehnte. Und in dem Jahr, das war 2009, bin ich immer wieder dahin geführt worden. Ich habe mit meiner Freundin Blind Booking gemacht. Da konnte man so, ne, so Flugtickets buchen. Ich wurde immer nach Hamburg geführt. Dann habe ich meine erste Yogalehrerausbildung gemacht. Da war ich in Österreich, saß da abends beim Abendessen, sitzt so ein älterer Mann neben mir. Und da sage ich, und wo kommst du her? Ja, ich bin aus Hamburg. War ich mit dem abends noch in der Sauna und haben uns so unterhalten. Dann sagt er, unterm Sternenhimmel, es war geil, sagt er, so jemand wie dich könnte ich auch in meinem Unternehmen gebrauchen. Und es waren immer wieder wie so Nuggets. Mhm. Dass ich dachte, sag mal, die Stadt, die ruft mich. Und der mit seinem Jobangebot war eigentlich noch so das Fünkchen, das Ding zum Überlaufen gebracht hat, weil ich dann so dachte, okay, wenn es da sogar eine Jobmöglichkeit gibt, wie geil ist denn das? Also es war immer so, ne, ich habe mich sehr geführt gefühlt. Und dann wollte ich da hin und es hat aber gar nicht gleich funktioniert. Ich war erst noch in Berlin 2 Monate. Und ich hatte mich beurlauben lassen, weil ich konnte das noch damals. Und dann war ich in Berlin, bin wieder nach Hause gekommen zu Weihnachten und habe ich zu meinem Ex-Mann damals gesagt, weißt du was, ich glaube, das wird alles gar nichts. Ich komme einfach wieder zurück, ich mache hier noch eine Yogalehrerausbildung und mache ich halt so einen auf brave Mutter und bleib halt hier. Und dann guckt er mich an und sagt, bist du bescheuert? Das ist doch nicht das, was du willst. Wenn du mal 60 bist oder 70, davon willst du nicht erzählen. Und das war für mich der größte Liebesbeweis, weil ich dachte, krass, ich glaube, der hat mich gerade so gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Bin hochgegangen, habe meine Sachen gepackt und bin wieder losgefahren.
Und dann auch nach Hamburg? Oder
nee, dann bin ich nochmal nach Berlin. Aber dann war ein Vortrag. Und das ist so echt crazy. Dann war ich 2 Tage in Berlin, habe gesehen, der Robert Betz, von dem habe ich Jahre vorher schon die Bücher gelesen. Der macht
das ist der Yogalehrer oder?
Nee, Coach, der macht also Transformationstherapie, also macht viel mit Persönlichkeitsentwicklung. Und dann hatte der einen Vortrag. Irgendwie, ist dein Leben noch normal oder bist du schon verrückt oder irgendwie so? Und da habe ich gedacht, okay, ich nehme jetzt mein Kind, fahre da hin und wir gehen zu diesem Vortrag. Da war ich dort, meine Tochter alle meditiert, meine Tochter ist überall rumgekrabbelt. In der Pause gehen wir auf die Toilette und dann habe ich diese eine Frau, die ich beim Unternehmenstheater 3 Jahre davor getroffen habe, kommt mir entgegen und sagt, suchst du immer noch eine Wohnung in Hamburg? Ich gesagt, ja. Sagt sie, ich bin in den Wohnwagen gezogen, ich habe eine Wohnung zur Untermiete, ist alles eingerichtet, in 2 Wochen kannst du einziehen. Ich so, okay, ich komme morgen, guck mir die an und jetzt kommt's im Hofweg, da wo ich 2003 davor gestanden bin. Also, das war
und da
halt
stand er dann noch, der Mann deines neuen Lebens, oder? Nee, so arg ist nicht gewesen.
So arg ist nicht. Das hat noch eine Weile gedauert. Aber deswegen habe ich das alles so ausführlich erzählt, ne? Weil ich immer so das Gefühl hatte, so wow, wenn ich zurückblicke, wie viel Dots es gibt, die so mit der Zeit, wo du so denkst, krass, das macht ja irgendwie alles Sinn.
Diese hast du dann auch bei diesem alten Saunafreund im Unternehmen angefangen?
Ich habe nie im Unternehmen angefangen, aber fast. Und ich habe einen Schrieb von ihm bekommen, dass ich für meine Tochter einen Kindergartenplatz bekommen habe, den sie aber auch nie angetreten ist, weil da geht die Geschichte weiter. Die ist nämlich zur neuen Schule Hamburg dann gegangen, wo ich auch ein Jahr gearbeitet habe. Aber das war wirklich auch so ein Schlüssel. Also er hat mir praktisch wie die Legitimation gegeben, okay, du kannst kommen und ich gebe dir was, damit dein Kind in den Kindergarten kann. Damit war ich auch wieder safe, ne? So zu wissen, okay, mein Kind ist mal ein paar Stunden versorgt und muss nicht 24/7
also
mit mir zusammen
sein. Also eine
gewisse
Sicherheit beim Weg ins Unsichere hast du aber schon auch gebraucht.
Ja genau. Also okay. kleine Sachen, ja, das stimmt, ja genau. Ja.
Und wo hast du dann im ersten Jahr oder die ersten Wochen, Monate da angefangen, wo hast du gearbeitet? Und da wusstest du schon, okay, ich mache auf Yoga-Lehrerin halt hier im Big City?
Nee.
Gar keinen Plan?
Damals wusste ich gar nichts. Also das war 2011, da bin ich wirklich, ich wollte eigentlich nur im Sommer 2011, ist meine Tochter in die Schule gekommen. Und ich habe gesagt, hey, ich gehe jetzt einfach mal die 4 Monate, bis sie wieder in die Schule kommt, weil ich dachte, als ordentliche Mutter, du kannst ja nicht umziehen, wenn dein Kind in die Schule geht. Das macht man ja nicht.
Da war sie noch, die alte Jasmin.
Ja, genau. Ja. Genau, und dann kam aber meine Tochter, die Freundin, die uns die Wohnung vermietet hat, hat gesagt, sag mal, das Kind kann doch ruhig in eine andere Schule gehen. Das passt doch gar nicht alles so, dieses Normale. Und dann hat die uns in die neue Schule...
Weil das Kind nicht normal war oder die Mutter?
Beides. Okay. Aber ich glaube auch, es war mehr... ist auch eine gute Frage, weil es war sicherlich mehr für mich, weil ich in der Schule... Also, nee, wenn ich sehe, wie mein Kind heute drauf ist, muss ich sagen, es war das Beste, was ich machen konnte. Und auch da sind ganz spooky Dinge passiert. Aber es war schon auch eine Befreiung für mich. Weil an dieser Schule, Neue Schule Hamburg, waren auf einmal lauter Menschen, wo ich so nicht mehr das Gefühl hatte, ey, du bist wieder das schwarze Schaf und du bist wieder die eigentlich alle Grenzen sprengt.
Die waren alle Schwärzer.
Ja, voll. Ja. Weißt du, da war eine Frau, die hat dann irgendwie 5 Kinder von 5 Männern und aber die anderen Kinder von dem Mann waren auch an der Schule, dass die Kinder teilweise gar nicht mehr die Familienverhältnisse wussten, hat der heißt wie der und wir haben den gleichen Nachnamen, aber das ist eigentlich meine Mutter und nee, das ist mein Vater. Und also es war so durchgeknallt und crazy, dass ich dachte, okay, hier bin ich richtig, da fühle ich mich wohl.
Dann erzähl noch mal von der Schule und dem Konzept neue demokratische Schule. Mhm. Kinder verwalten die Schule selbst, organisieren die Schule selbst, stellen Lehrer ein, feuern die auch oder so all das. Gab es die da schon länger? Und ist es dann von Klasse 1 bis 13 oder nur irgendwie Grundschule? Oder, also erzähl mal, weil Bildung und Schulbildung ist ja grundsätzlich ein Thema, um das man sich hier deutlich mehr kümmern müsste und auch neue Lernkonzepte. Wie war das Ding organisiert? Die Kinder konnten das lernen, was sie wollten, wann sie es wollten. Gab es Noten, gab es Fächer, gab es sowas gar nicht? Es gibt da eine ganz spannende Doku, Alphabet heißt die. Da geht es auch um unterschiedliche Bildungskonzepte auf der ganzen Welt. Dann gab es eben auch so einen französischen Kunstpädagogen oder sowas. Und dem sein Sohn musste auch gar nichts. Und in Frankreich gab es da keine Schulpflicht, also kannst du deine Kinder selber unterrichten. Und der ist inzwischen, hält der Vorträge und baut Gitarren. Und als er dann halt irgendwann wissen wollte, wie irgendwas funktioniert, hat er halt angefangen, das Lesen zu lernen. Und so weiter, und wirklich seine Interessen verfolgt und da bestärkt worden, die dann zu vertiefen. Aber kein Lehrplan oder all das ist so dieses französische Privatkonzept letztendlich, was da in Hamburg so für mehrere dann versucht wurde umzusetzen?
Ja, sehr ähnlich. Also das Ganze beruht auf dem Schule, der Sudbury School, die kommt aus den USA, die gibt es da schon super lange. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage 80 Jahre, ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt weltweit jede Menge Sudbury-Schulen. In Israel gibt es die meisten. Also was mich total geflasht hat, weil man jetzt nicht unbedingt denken würde, dass dort so ein freies Schulkonzept ist.
Und eine Frage noch anschließend. In Deutschland ist ja trotzdem so, es gibt einen Hauptlehrplan. Irgendwie hast du dich da auch als private Schule oder wie auch immer nachzurichten. Und bestimmte Dinge musst du ja erfüllen in Deutschland, dass du überhaupt Schüler unterrichten darfst oder sowas. Wie wird das geregelt? Das interessiert mich nämlich auch.
Okay, wow, jetzt muss ich gucken, dass ich das alles reinbringe. Also, und dann gibt es eine deutsche Schlagersängerin, 99 Luftballons, also Nena, die irgendwann in einer Talkshow mal gesagt hat, sie hätte gerne ein anderes Schulkonzept. Und dann hat ihr jemand einen Brief geschrieben mit dem Hinweis, dass es die Sudbury-Schule gibt. Und sie hat es mal erzählt, dass sie dann irgendwie im Urlaub war und eigentlich keine Post mitnimmt, aber diesen Brief irgendwie abends aufgemacht hat, durchgelesen
kam
hat und gedacht
Hamburg.
Hat. Bitte?
Kam der auch aus Hamburg?
Ich glaube, ja. Oder ich habe den tatsächlich den Mitgründer kennengelernt, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, ob der wirklich aus Hamburg kam. Na, auf jeden Fall. Also die sind auf dieses Konzept aufmerksam geworden und haben dann gesagt, komm, die Schule gründen wir. Und als wir dort waren, ist auch immer jetzt schon alles so lang her, ich glaube, da war die 3 oder 5 Jahre alt. Also inzwischen,
die gibt's noch?
Die gibt's noch, ja, die gibt's noch. Und die Schule ist folgendermaßen aufgebaut. Also es geht wirklich stark um Regeln. Ich sage mal, Beschäftigung oder zumindest damals am Anfang war tatsächlich so, wie regeln wir das Miteinander an der Schule? Und es ist wirklich von dem Erstklässler bis zum Abiturienten sind alle in einer großen Villa. Die hat 4 Stockwerke.
Wie viele Schüler?
Damals waren es 84. Ich denke mal, dass da nicht arg viel mehr dazugekommen sind, einfach aufgrund der Schulgebäudegröße. Und die waren vom Alter her, also als die Emilia eingeschult wurde, da waren, glaube ich, mit ihr vielleicht 7 oder 8 andere Erstklässler. Und dann waren einige, die waren so 12, das war so der andere Pulk, das waren die ursprünglich mal da angefangen hatten. Und dazwischen kamen halt auch immer wieder Quereinsteiger. Also ganz viele Kinder, die halt im üblichen Schulsystem keinen Platz hatten oder auch Ritalin nehmen mussten oder sonst irgendwas. Ne? Das war so ein bisschen das Auffangbecken für diese Kinder. Jegliche Medikamente waren da aber verboten. Und die Schule hatte schon eine klare Struktur. Also die Kinder haben eine Anwesenheitspflicht. Das heißt, die hatten das auch so organisiert, dass die einen Computer hatten, wo du dich einloggen musst morgens. Dann gab es so eine kleine, weiß ich nicht, ob es heute noch so ist, ne? Aber damals war es so, du hast wie so einen Morgenkreis, da checkst du mal ein, du hast wie einen Mentor, wobei auch die Lehrer keine Lehrer sind, sondern wirklich nur im Team waren, also irgendwie Schulteam. Und dann hast du erstmal Kontakt aufgenommen und geguckt, so wie geht's denen. Aber letztlich durften die dann machen, was sie wollten. Und das Verrückte ist ja wirklich, dass wir denken, jetzt muss man mit so einem Kind hinsitzen und lesen lernen oder schreiben lernen. Da gab es halt auch so ein Kleiner, der war 5, der war mini klein. Und der hat sich super für Fußball interessiert und irgendwann hat es ihn angekotzt, dass sein Vater immer so spät heimkommt und ihm die Fußballergebnisse vorliest. Der hat sich halt auch hingesetzt und hat lesen gelernt. Bei der Emilia war es zum Beispiel anders. Die hat erst mit 12 lesen gelernt, aber dafür hat die halt bei Pennymarkt, weil nebendran war ein Pennymarkt und die durften sich immer allein entlassen. Ja, da hatte ich rechnen gelernt. Und zwar so, wie du es bei uns im Schulbuch steht. Weißt du, so Lisa und Emilia und Josie haben so und so viel Geld und wollen sich das und das kaufen. Und das haben die halt in echt praktiziert. So, und das hat denen keiner beigebracht. Mhm. Und das war halt ganz normal.
Du musstest zu Hause auch keine Hausaufgaben betreiben?
Oder? Nee, Gott sei Dank nicht. Ein Traum. Essen gab es auch, gutes Essen. Die Kinder haben selber gekocht. Also es gab eine Köchin, ne, die hat das betreut. Aber man konnte sich halt auch jeden Tag eintragen zu also es gab Lernangebote, das ist vielleicht auch noch wichtig, da war unten im Flur war so ein großer Bildschirm, wo jeden Tag dran stand, was es gibt. Mhm. Und wer Bock hatte, ist da hingegangen. Aber es gab halt auch ein Lernangebot Schlagzeugspielen oder Breakdance oder irgendwie mit Jörn, das war der hatte auch eine Hausmeistertätigkeit, aber der halt irgendwelche Sachen repariert hat und gebaut hat. Irgendwie bauen mit dem, oder dann gab es einen Armin, der ist mit den Kindern in den Wald gegangen. Das war so ein Typ, der hat mal ein Jahr in Kanada im Wald gelebt und dann hat er da Bäume.
Deine Tochter kann Feuer machen.
Ja, die ist zum Reiten gegangen, die hat jetzt Feuer nicht so interessiert. Oder dann haben die halt Tanzprojekte gemacht, weil sie Bock drauf hatten. Ne? Und wenn sie einen Erwachsenen fragen wollten, haben sie es gemacht, aber meistens mussten sie es nicht. Mhm. So, und haben es halt allein gemacht oder hatten dann Bock, keine Ahnung, zum Schwimmen zu gehen und haben das organisiert und so. Also es war wirklich sehr so, also es geht wirklich darum, das, was du gerade lernen willst, zu forcieren und halt auch zu initiieren. Also wenn du, oder manche wollten dann Basketball, ja, dann müssen sie in die Schulversammlung und sagen, hey, wir wollen einen Basketball haben. Oder jetzt mit Breakdance, da wollten sie einen Lehrer haben und dann stellen die einen Antrag und dann wird abgestimmt. Und wenn halt die Mehrheit zustimmt, dann wird halt dafür Geld ausgegeben oder die merken, nee, wir haben jetzt gerade diesen Monat kein Budget, müsst ihr vielleicht warten beim nächsten Monat und dann steht wieder Budget zur Verfügung und dann könnt ihr das haben. Mhm. So, das war so das eine. Was ich mega krass fand, in dem ersten Monat oder sogar in der ersten Woche wahrscheinlich, an der ich selber auch an der Schule war, gab es irgendeinen Vorfall, dass ein Schüler wegen Drogen irgendwie erwischt wurde und dann hat er einen Schulverweis bekommen und so. Da war so eine Sonderschulversammlung, alle saßen da und dann stehen halt so kleine Jungs auf, stehen auf und sagen vor so einer versammelten Schulgemeinschaft ihre Meinung und ob die das jetzt geil finden mit dem Bruder oder nicht. Und der Bruder war halt im Raum von dem. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich dachte, krass, der hat keine Angst, seine Meinung zu sagen. Und ich konnte das ja nicht einschätzen. Und dachte so, wenn es so ein Drogentyp ist, wer weiß, ob der dem nicht nachher die Fresse poliert. Mhm. Weißt du so? Und ich war so, krass, der traut sich das einfach. Und da habe ich halt unglaublich viel, das berührt mich gerade selber, so krasse Erlebnisse von diesen jungen Menschen erlebt, einfach weil die so eine Sozialkompetenz haben. Und viele haben gesagt, so wie kann man Kindern so viel Verantwortung geben? Mhm. Hey, wenn Eltern, also wenn ein Kind auf diese Schule wollte, mussten die so Probewochen machen. Mhm. Und dann wurde danach halt abgestimmt, kann dieses Kind an diese Schule oder nicht? Kann man ja denken, ist auch ganz schön Ausschlussprinzip. Meistens hing es aber nie am Kind, sondern die Schüler haben gespürt, da stimmt was nicht. Dann haben sie bei einem Kind dagegen gestimmt und gesagt, der kann hier nicht hin. Die Mutter ist hier durchgedreht, war selber Psychologin und nachher hat sich rausgestellt, ja, sie hat dem Kind trotzdem Ritalin gegeben. Das ist aber verboten. Und dann haben die gesagt, natürlich kann die nicht hierher kommen, wenn die sich nicht an unsere Regeln hält, ist ja logisch. Es liegt nicht am Kind, aber halt an dem, was im Hintergrund passiert. Wir Erwachsenen haben es nicht gemerkt, aber die Kinder haben halt gesagt, nee, das passt ja nicht. Das Kind kann nicht dazukommen.
Und Abi kann man da dann auch machen?
Mhm. Mit einer Schulfremdenprüfung. Also, das war so, man kann Schulfremdenprüfungen machen und also es gab auch eine enge Zusammenarbeit mit der Hamburger Schulbehörde. Du hast ja schon gesagt, als Privatschule musst du trotzdem bestimmte Auflagen erfüllen. Und da war die neue Schule Hamburg auch ziemlich kooperativ, weil die wollten die Schule gründen und haben gesagt, okay, wir gucken, wie können wir das so vereinbaren, dass das funktioniert. Und die haben das so gelöst, dass die Kinder zu dieser Schulfremdenprüfung angemeldet werden. Und wenn da ein Kind sich entscheidet, es will an der Prüfung teilnehmen, da geht's halt los mit Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abitur, dann gibt es halt irgendwann Lernangebote dafür und dann fangen die an, sich da vorzubereiten und gehen dann zu der Prüfung, legen die Prüfung ab und haben dann den Abschluss.
Und dann bis dahin, also ich stelle mir vor, dass die auf jeden Fall selbstständiger sind als das Otto-Normalkind, das auf einer staatlichen Schule ist oder was auch immer.
Das war so krass. Mhm. Also ich habe, jetzt muss ich noch kurz erzählen. Ja, ich habe bei der Prüfungsvorbereitung für den Realschulabschluss mit ein paar Schülern gelernt, habe Mathe mit denen gemacht und ich fand es so crazy, weil der eine hat halt in 4 Monaten haben wir alles in Mathe durchgemacht für den Realschulabschluss. Mhm. Der hat das andere aber nicht gebraucht. Also ne, wenn du überlegst, dass du bei uns halt 10 Jahre da hocken musst und jeden Morgen deinen Arschplatz sitzt und der hat halt in der Zeit Basketball gespielt und irgendwelche anderen Sachen gemacht und hat sich dann 4 Monate hingesetzt und hat es auch geschafft. Mhm. Weil der halt so ein Weltverständnis hatte und für den war das halt alles gar nicht mehr so theoretisch, sondern der konnte das...
genug im Penny und so.
Ja, genau. Ja. Der konnte es halt voll in Kontext setzen und damit hat es halt voll funktioniert. Ja. Und warte mal, noch eine andere Sache, aber ist egal.
Und jetzt kommen wir da zu den noch schwärzeren Eltern, als du es selber warst und warum du dich dann da so wohl gefühlt hast und wie hat das dann dein Leben, deine Entwicklung da beeinflusst? Weil du hast ja schon gesagt, eigentlich war so dann diese Schulgemeinschaft, so habe ich es verstanden zumindest, so der große Augenöffner, der Wohlfühlort, wo man irgendwie sich nicht mehr schlecht fühlen musste, wenn man zu spät gekommen ist oder solche Sachen. Was waren das für Leute? Und wie haben die dich dann vielleicht so ein bisschen auch nochmal geführt, gestupst, ermutigt?
Also erstens waren es Künstler, waren es oft. Nicht alle, aber es waren auch Unternehmer dabei. Aber
die einzige ehemalige Beamtin?
Also zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich...
Du warst ja verbeamtet, ne?
Ja, ich war verbeamtet. So richtig echt. Ja. Als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass noch einer aus der Hamburger, also auch ein verbeamteter Lehrer, hat da die Schule geführt. Also hat wie so die Leitungsfunktion gehabt. Und deswegen haben, also nicht deswegen haben sie mich genommen, die Schüler haben mich ja auch gewählt, aber der hat auch gesagt, so, hey, du hast doch ein zweites Staatsexamen, das könnten wir hier gut gebrauchen. So, willst du nicht hierher kommen, es wäre ganz cool. Und dann habe ich gesagt, ja, ich lasse mich aufstellen zur Wahl, wenn die Kinder mich wählen, dann komme ich. Also genau, eine andere Kollegin von mir, die hat auch, glaube ich, das Referendariat gemacht. Also es gab schon noch andere. Es müssen auch immer eine gewisse Anzahl von Menschen mit zweitem Staatsexamen da sein. Genau. Genau, was waren das für Eltern? Also Künstler, dann waren es halt auch so Eltern, weißt du, die haben dann irgendwie Ewigkeiten in den USA gelebt mit ihren Kindern und sind wieder zurückgekommen. Dann war es eine andere Familie, die kam eigentlich aus... ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Bundesland, aber irgendwo, Gütersloh oder irgendwo, die sind halt umgezogen, weil es dem Kind nicht gut ging in der Schule. Also da hat die ganze Familie alles aufgegeben für dieses Kind, weil sie gemerkt haben, in diesem Regelschulsystem wird das Kind nicht glücklich. Also das habe ich halt nicht gekannt, dass ein Kind so ernst genommen wird oder dieses Bedürfnis von einem Kind so hochgestellt und aber nicht hochgestellt, nicht helikopterelternmäßig hochgestellt, ne, und zu denken, das Kind regiert jetzt alles, sondern das war so aus dem Herzen heraus für das Kind. Und das hatte ich halt bei vielen Eltern so den Eindruck. Ne? Und dann waren es halt auch Eltern, die einfach viel sich mit sich selber Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, die halt nicht mehr so in diesem, das macht man so und weil es alle schon so gemacht haben, müssen wir es jetzt auch so machen, sondern die haben halt gesagt, nee, ich mach's halt anders. Und dann war eine Familie, auch aus dem Schwabenland, da stand ich in der Schule, kommt der Vater rein und sagt so, hey, wir sind jetzt gerade aus Stuttgart hierher gezogen und wir haben noch ganz viele Kisten, ich weiß noch gar nicht, wohin mit meinen Kisten. Habe ich gesagt, du, bin gerade umgezogen, mein Keller ist leer, du kannst kommen, kannst deine Kisten reinstellen. Und dann kommt ein paar Tage später seine Frau und sagt so, hey, du bist ja verrückt, das macht ja kein Mensch, geil, ich will dich mitnehmen zu einem Coaching-Abend. Und das war halt mein absoluter Gamechanger. Also von daher kann ich schon sagen, was daraus dann alles entstanden ist.
Was war das für ein Coaching-Abend?
Das war, ich hatte vorher eine chakrenbasierte Yoga-Lehrerausbildung gemacht. Und das war also erstmal ein Coaching-Abend, an dem einfach so Interviews geführt wurden. So, was willst du? Und wo der Coach ganz klar Energie liest, der hört ja nicht bei deiner Bullshit-Geschichte zu, sondern der nimmt wahr, okay, wann steigt deine Energie, wann sinkt deine Energie und so. Und ich habe mich da zum ersten Mal halt getraut auszusprechen, dass ich eigentlich schon seit ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, wollte ich schon immer Coach werden. Also auch, ne, das ist ja alles schon lange her und heute ist es ja völlig überflutet und man traut sich das fast gar nicht mehr zu sagen.
Ja, man sagt ja manchmal auch, wer keine Idee mehr hat.
Ja, genau. Früher war der Wirt, wer nichts wird, wird Wirt, und heute, wer nichts weiß, der wird Coach, genau. Genau. Und trotzdem habe ich halt gemerkt, okay, da passiert halt was, wenn ich das ausspreche. Und dann haben die mir halt erzählt, in 2 Wochen fängt in Berlin irgendwie so ein Wochen-Coaching-Training an. Und ich habe gesagt, okay, buche ich, gehe ich hin, mache ich.
Aber Coaching für was? Also hattest du auch schon eine bestimmte Richtung im Kopf? Oder
live. Also letztlich ist es live.
Wem du helfen wolltest? Oder?
Nee, ich wollte einfach wissen, wie es geht. Also so, das war ich. Das ist auch eine gute Frage. Ich hatte nie einen Plan. Also ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich nichts mehr aus dem Kopf gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Kopfgesteuerte, das hat mich ja nirgends hingebracht, sondern ich war nur noch, okay, ich folge dem, was kommt. Also halt seit diesem Tod von meinem Vater, wo halt so viel aufeinander oder zusammengefallen ist und mich so geleitet hat, habe ich gedacht, ey, vergiss es. Ich lasse mal meinen eigenen Plan auf der Seite, weil das hat mich jetzt nicht glücklich gemacht. Ich gucke jetzt einfach, was passiert. Und wenn mein Herz ja sagt, mache ich es. Und mach's einfach. So, ohne zu wissen, was dahinter steckt.
Und hörst du da eine Stimme im Ohr von deinem Herz? Oder ist das ein Gefühl, was weiß ich, an der rechten Schulter? Oder wie? Ne, weil manche haben Schwierigkeiten, ihren Bauch zu hören oder ihr Herz. Wie hast du das entwickelt? Also in deinem früheren Beamtenleben ist ja auch nicht so ganz einfach gefallen.
Ich habe irgendwann gemerkt, also es war tatsächlich übers Yoga, habe ich das gespürt, dieses mehr mit mir verbunden zu sein, also mehr nach innen zu hören. Und bei mir ist es so ein, also so ein Ja fühlt sich innerlich so voll an. So kann ich es. Also bei mir ist es Fühlen, eindeutig. Ich höre nichts, ich sehe auch nicht viel, sondern bei mir ist es echt Fühlen, Wahrnehmen in mir selber. Und dann weiß ich einfach, wenn so ein bedingungsloses Ja kommt, oder weißt du, nicht bedingungsloses, aber so ein überzeugtes Ja, ohne dass ich Details kenne, dann weiß ich, ja genau, that's it.
Kommen wir zurück zu dem Coaching, das der Game Changer war.
Ja, genau, also dann saß ich da, habe das ausgesprochen. Jemand anderer sagt, in 2 Wochen geht's los. Habe ich gesagt, ja, okay, gehe ich hin. Und dann saß ich da beim ersten Abend. Und dann sagt jemand, normal erzähle ich das nie, aber unser Coaching-System ist da basiert auf den Chakren. Habe ich noch nie laut erzählt, aber ich sage es jetzt heute hier. Dachte ich, danke, die Information war für mich. Und das war die Geburtsstunde von Koya, weil nämlich dann einen Abend später also Martin Sage, bei dem ich das alles gelernt habe, der hat so ein Coaching-Interview geführt und ich habe gedacht, sag mal, wieso nutzt er eigentlich nicht das, was ich aus dem Yoga kenne, in Verbindung mit dem, was er mit dem Coaching macht, und dann geht's noch viel schneller. Und da habe ich gedacht, das wäre dann Koya. Das war 2011 im Februar. Nee, 2012. Und dann habe ich das so in mir getragen. Aber das war halt, ne, das war so ein Geistesblitz. Und dann habe ich dort ganz viel gemacht. Und je mehr ich dort gemacht habe, dann habe ich halt angefangen, irgendwelche eigenen Projekte zu machen und so. Dann bin ich tatsächlich noch einmal zurück nach Süddeutschland für 1,5 Jahre. Bin noch mal kurz in die Schule. Und dann ist mein Ex-Mann in die USA und meine Tochter mit 8 sagt, Mama, das ist gut für mein Englisch, da gehe ich mit. Da habe ich gedacht, scheiße, das passiert.
Scheiß Schule.
Ja, genau. Das passiert, wenn du dein Kind entscheiden lässt. Weißt du, so die lernen, ich entscheide. Aber dann wusste ich, okay, die kann das tragen, die kann die Konsequenz tragen. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich halt erst mit Yoga angefangen. Und dann haben meine Teilnehmer zu mir gesagt, sag mal, das, was wir hier machen, ist doch kein Yoga. Dann habe ich gesagt, nö, wir machen ja auch Koya. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und ab dem Tag sind sie zum Koya gegangen. Genau. Also das ist so die... Ne, das, warum war das Coaching der Gamechanger? Weil das halt wirklich so die Verknüpfung von dem war, oder das zweite Element, das ich noch gebraucht habe, um praktisch noch weiterzugehen.
Und dann gab es so dieses Kunstwort, es war 2011, gegründet hast du ja 2018, das sind ja dann...
Oh. 15. Ich bin 2018 nach Heilbronn wieder zurück, okay, aber 15. Gegründet habe ich schon vorher,
okay,
2015.
Aber dann auch 4 Jahre, ist ja auch eine gewisse Zeit, wenn man da so überzeugt ist von dem Kunstwort, hätte es ja auch schon 2012 die Gründung geben können. Warum hat es da so lange gedauert oder was hast du dir noch draufgepackt? Bis es dann tatsächlich, also so zu diesem, wahrscheinlich gab es dann mit der Gründung auch einen Businessplan und vorher eher nicht oder so, gab es auch nicht. Aber ja, so dann lief Koya sozusagen unterm Radar, nicht als offizielles Unternehmen. Man hat dich als Einzelperson gebucht oder euch im Team. Irgendwann kam Tantra-Energiearbeit oder Massagen dazu. War das vorher? War das danach? War das ein Element, das noch gefehlt hat? Also so, ja, erzähl mal, wie es dann mit Koya und dir weiterging.
Ja. Also erstmal genau war Koya 2011, 12 da entstanden. Und dann habe ich das erstmal so laufen lassen. Also ich hab's gefühlt, aber ich wusste ja gar nicht, was soll ich denn jetzt damit machen. So, also hatte ich noch gar keinen Plan. Und dann 2015 habe ich das halt angefangen, praktisch offiziell zu sagen. Und weil du jetzt gefragt hast, was hat noch gefehlt? Also es war tatsächlich so, ich wusste das alles theoretisch. Also es war alles sehr hier oben in meinem Kopf. Aber es war noch nicht so, dass ich es wirklich gefühlt habe. Also
kein vollumfängliches, volles Ja im Körper.
Genau. Okay. Genau. Das hätte ich dir aber damals noch nicht mal so sagen können. Das war alles noch sehr unbewusst irgendwie. Und ich sage immer, je mehr Koya ich gemacht habe, umso mehr kam ich zu meiner Essenz. Nämlich dann kam tatsächlich Tantra. Also ich bin dann 2015, nachdem meine Tochter gesagt hat, hey, tschüss, ich bin jetzt mal in den USA, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt oder nie. Jetzt lasse ich, also dann habe ich wirklich die Entlassung vorgenommen. Mitten im Schuljahr bin ich zu meiner Chefin, habe gesagt, also ich fliege jetzt in den Herbstferien in die USA und komme nicht wieder.
Also war dieses Umziehen deiner Tochter, das Wegziehen, für dich auch eine absolute Befreiung irgendwie?
Ja, absolut. Ja. Es darf man ja auch als Mutter fast nicht sagen, aber auch das habe ich 1,5 Jahre davor habe ich irgendwann gedacht, okay, wenn ich nicht die Verantwortung hätte für mein Kind, dann würde ich mich trauen, mich selbst. Also ich habe es davor schon mal probiert, aber da hatte ich noch finanzielle Reserven, da war ich mal noch verbeamtet und so, ne, und habe das mal so unterm Radar probiert. Habe es auch gemacht, habe auch, so wie du gesagt hast, ne, auch mit Einzelleuten gearbeitet und auch mit Kooperationspartnern zusammen irgendwelche Projekte gemacht. Immer nicht über meinen Namen, sondern so, dass das alles okay war. Aber es hat nicht so richtig gefruchtet. Und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, okay, wenn, dann musst du einfach, ich bin so ein Typ, ganz oder gar nicht, dann musst du, glaube ich, einfach, musst dir so der Arsch auf Grundeis gehen, dass du es wirklich tust. So, und dann war genau die Entscheidung meiner Tochter. Und dann habe ich gedacht, hey, was habe ich zu verlieren? Also ich glaube, zurück kann ich immer. Mhm. Selbst wenn ich dann nicht mehr Beamtin bin, ist auch egal. Vermeintliche Sicherheit.
Wenn ihr gesucht Lehre.
Ja, genau. Genau. Ah ja, und dann bin ich wieder nach Hamburg. Also dann war ich nämlich auch wieder in Stuttgart, aber dann bin ich wieder nach Hamburg mit nichts. Ich hatte nichts mehr. Ich erzähle ihm, ich hatte noch eine Kreditkarte mit 3.000 Euro Kreditspielrahmen, mehr nicht. Ich hatte auch keinen Businessplan, obwohl ich ja mal BWL studiert habe. Aber ich hatte keine Ahnung und habe gedacht, okay, Free Flow.
Aber ein Netzwerk ein größeres als beim ersten Umzug nach Hamburg.
Genau, ja. Das hatte ich. Das habe ich mir schon aufgebaut, genau. Und dann habe ich mit dem Yoga angefangen. Und dann wurde mein Yogakurs zum Koya-Kurs. Und ich habe mich an einem Mittag mit einer Frau getroffen, die ich aus meinem Netzwerk kannte. Es war ein Impuls. Ich habe gedacht, die muss ich jetzt heute anrufen. Da saß ich mit der 2 Stunden im Café. Sie hat 1,5 Stunden oder 1,75 Stunden geredet. Ich habe gedacht, was hocke ich jetzt eigentlich hier? Was mache ich hier? Und dann sagt sie, du, ich habe jetzt zu lange, glaube ich, schon in meinem Job körperlich gearbeitet. Ich muss mal wieder sprechen. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe mein ganzes Berufsleben lang nur geredet. Ich glaube, ich muss mal was Körperliches machen. Mhm. Sagt sie, ja, ich kann dich ausbilden, kannst Tantra-Masseurin werden, kannst bei mir anfangen. Ich sage, ja, okay, ich hatte Riesenschiss.
Es war das auch eine Mutter aus der Schule?
Nee, das war keine Mutter. Nee. Aber die kannte Mütter aus der Schule. Wir waren so in so einem gleichen Feld unterwegs. Und ich hatte auch vorher bei der schon mal selber eine Massage. Und die hat mich dann damals angerufen. Hey, Spiegel TV hat mich angerufen. Ich brauche eine Klientin. Ich habe Schiss, aber mit dir würde ich es machen. Und so ging es mir dann da auch. Und dann habe ich gesagt, Katrin, ich habe auch Schiss, aber bei dir mache ich es. So mit dir traue ich mich das. Und ja, und dann habe ich da die Ausbildung gemacht und habe sofort damit gearbeitet. Und dann war das Verrückte, meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ne? Die sagt so, im Neckar-Express hat sie gesagt, ja, du, da stehen die Tantra-Masseurinnen doch gleich neben den Prostituierten. Also bist du denn bescheuert? Du bist so gut ausgebildet und so und jetzt bist du eine Prostituierte. Und
jetzt
Hafenstraße. Ja, genau. Und das Verrückte war, dass ich dachte, ey, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, prostituiere ich mich nicht, weil jetzt mache ich mal das, was ich echt gut kann. Und wo ich auch das Gefühl hatte, ich muss nichts mehr lernen. Ich bin voll mit meiner, keine Ahnung, mit meiner Essenz da und ich weiß halt, was zu tun ist. Und es ist ja viel weniger sexuell, als die meisten denken. Es geht um echte Begegnungen, es geht um total viel Masken fallen zu lassen und, also ich sag mal, das ist so viel Intimität, aber recht wenig das, was in den Köpfen von den anderen abgeht. Genau, aber das war dann so, das ist mein Ergebnis von Koya. Mhm. Also je mehr Koya, deswegen haben manche auch Schiss davor, weil sie merken, okay, wenn ich das mache, dann kommt ja vielleicht wirklich mein wahres Ich raus. Mhm. So, also das kann ich sagen, das ist bei mir, glaube ich, passiert. Mhm.
Und dann, ja, erzähl mal von Koya, wenn ich mich bei dir anmelde. Also wer meldet sich bei dir? Wer sind es? Auch Leute mit Beziehungsproblemen oder mit Problemen mit der eigenen Körperlichkeit. Vorher hast du gesagt, du coachst Mitarbeiter von Unternehmen, Unternehmer etc. pp. Also ist das ja auch was für den Business-Bereich, was dafür mit anwendbar ist. Gibt es eine unterschiedliche Körperlichkeit bei einem Business-Koja oder einem privaten Koja? So genau, für uns mal ein bisschen ja, eins in die Methodiken und ja, ins konkrete ja, Arbeiten mit dir.
Ja. Also generell ist es ja ein Beziehungs- und Kommunikations- oder auch Leadership-System. Und System klingt erstmal ein bisschen gefährlich, weil man denkt, oh, jetzt kommt wieder jemand, der ein System aufdrückt. Ne? Ich habe ja ein System verlassen, dass ich jetzt
hast
selber...
Hast du kein ein besseres Wort gefunden dann?
Nee, Methode, aber... es ist halt ein System, also was mir daran gefällt, es ist halt systematisch und am Ende ist es wie Buchführung, weil am Ende ist es immer ausgeglichen. Also wenn's
klingt ziemlich unsexy.
Ich weiß. Aber bei mir ist so viel Sex integriert, dass es okay ist, dass es unsexy ist. Ich habe immer das Gefühl, das gibt mir noch ein bisschen mehr Seriosität. Also es ist tatsächlich systematisch, ne, dass man es verstehen kann, aber es ist ein System, wie komme ich nach innen und wie komme ich wieder, also wie kann ich von innen nach außen leben, wie kann ich von innen nach außen kommunizieren, wie kann ich von innen nach außen Beziehungen führen oder auch Menschen führen, so dass jeder so sein kann, wie er ist. Und deswegen finde ich es eigentlich doch ganz sexy, weil dadurch, dass es ein System ist, ist es halt nachhaltig und verlässlich. Ne? Du lernst es und dann... Du arbeitest auch mit deinem eigenen Körper, mit deiner eigenen Körperwahrnehmung. Genau. Genau. Und verlässlich dadurch, ne, dass du es wiederholen kannst. Und weil viele Menschen können das, was ich mache, machen einiges natürlich auch schon zufällig. Aber zufällig ist halt nicht, ich schaffe es halt regelmäßig so. Mhm. Genau. Und ja, ich arbeite mit Unternehmen und Unternehmern. Erstmal immer am liebsten zuerst mit dem Unternehmer. Da ist mir das Liebste, der versteht selber, was ich mache. Und die kommen meistens zu mir aus privaten Gründen. Mhm. Also entweder, wie du gesagt hast, ne, weil sie ein Beziehungsthema haben oder weil sie sagen, hey, ich merke, irgendwas in meinem Unternehmen stimmt nicht. Oder ich für mich merke, entweder ich habe nicht genug Zeit für mich oder ich bin unzufrieden. Oder einer hat mich mal angeschrieben, der hat gesagt, hey, du lachst immer auf deinen Bildern. Ich merke total, dass ich das Lachen verloren habe. Also so die Lebensfreude, die Lebensqualität. Und da geht es halt nicht um Zeitmanagement oder irgendwas, wie organisiere ich besser mein Leben, sondern dieses, ich lebe halt ein Stück von mir selber nicht mehr oder das ist irgendwie abhanden gekommen oder so. Genau. Und dann kommen die meistens aus dem Grund und dann arbeite ich mit denen und wenn sie dann merken, okay, eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn meine Mitarbeiter das auch können oder auch lernen, dann arbeite ich auch im Unternehmen. Aber das ist bei mir erst der zweite Schritt. Und es ist mir auch recht so, weil sich das meistens ganz schön durchsortiert. Also ich bin nicht jemand, wo ich sage, wir machen das mal und dann kriegen wir die Mitarbeiter in den Griff, sondern Das ist halt sehr ehrlich. So, also es geht halt um.
Kann auch sein, dass du danach kein Unternehmer mehr sein willst.
Genau, ja. Genau. Also das passiert halt auch. Ne? Und ich glaube auch, also das spüre ich auch bei manchen, die dann so sagen, okay, bis hierhin gehe ich, aber weiter will ich nicht machen. Oder nee, ich buche dich vielleicht doch nicht, weil sie wissen, egal ob das jetzt privat oder beruflich ist, es kann halt für manche sein, dass es halt, dass denen einfach, also ich sage ja nie, was sie machen sollen, aber dass sie halt so mit sich konfrontiert werden, dass sie merken, scheiße, jetzt muss ich handeln. Und da muss halt jeder gucken, bin ich bereit zu handeln oder nicht. Genau.
Und nicht bei allen verlassen selbstständige Töchter mit 8 irgendwie das Leben, wo man dann sagt, die große Freiheit ist
genau,
jetzt da.
Genau, ja.
Ja. Wie hoch ist denn der Anteil der Leute, die sagen, ich gehe, was weiß ich, 50-80% des Weges, aber die letzten 20 vor den Umwälzungen und so weiter, da bin ich noch nicht so weit, lass mal gut sein. Es hat mir aber bis dahin auch schon ein bisschen was für mich gebracht. Also wie viele trauen sich durchzuziehen?
Ich sag mal, die meisten trauen sich durchzuziehen, weil sie bis zu einem gewissen Punkt gehen, wo sie irgendwann merken, sie können nicht mehr zurück. Und einer meiner Kunden hat mal zu mir gesagt, sag mal, wenn du mir das vorher gesagt hättest, das macht ja auch ganz schön einsam. Und das ist ja auch ganz, also die zwischendrin werden die Wegstrecken ja auch ganz schön scheiße. Dann hätte ich es nie gemacht. Seitdem sage ich es immer vorher. So, das kann echt einsam machen. Und es ist auch, also ich bin auch nicht jemand, der sagt, hey, machen wir mal kurz in 3 Wochen oder in einem halben Jahr oder so und dann ist alles verändert, sondern das erste ist so meistens wie so ein Jahr, fängst du erstmal an umzudenken und anders zu fühlen, anders wahrzunehmen und im zweiten Jahr kannst du es mehr integrieren und im dritten Jahr ist es eher so, dass du sagst, ah, jetzt kann ich das mal handeln. Und das machen nicht alle am Stück. Es gehen auch manche weg und manche kommen dann danach wieder und sagen so, jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich weitermachen. Aber ich kann es dir schlecht in Prozentzahlen sagen, aber weil ich wirklich sagen muss, die meisten meiner Kunden oder viele, die bleiben schon ziemlich dran.
Und was ist denn, also, ich lass dich noch zu Ende erzählen, der Unterschied zwischen so Business-Coachings und privaten und ja, auch der körperliche Anteil, also das ist ja auch Körpercoaching oder der Körper spielt eine große Rolle. Ja. Also einmal, ja, da die Unterschiede, ist die Umarmung beim Unternehmer nicht ganz so fest oder wie auch immer, jetzt ganz blöd gefragt. Und dann der nächste Punkt, der mich interessiert, wenn man sich dann wirklich als, wie nennst du deine Klienten, wahrscheinlich nicht Patienten.
Nee, Klienten. Klienten oder Kunden.
Wenn die dann wirklich sozusagen sich jetzt da das erste Mal bei Koya so auf diese Körperlichkeit, was sind das, feste, lange Umarmungen oder ich weiß es nicht, aber du bist ja auf jeden Fall in gewissem Maße eine vertraute Person, aber doch auch eine Fremde. Viele haben mit Körperlichkeit auch ein Problem. Wir Deutschen sind da eh nicht die großen Umarmer und so weiter. Ja, wie viel braucht es da, bis die sich dann wohlfühlen oder diesen Schritt, also sich drauf einzulassen, da so eine fremde Körperlichkeit ganz nah an sich ranzulassen und nicht zu wissen, was da mit einem dann passiert.
Also ich fange mal mit dem Beruflichen an. Also es gibt natürlich eine ganz klare Differenzierung. Wobei die Intensität, würde ich sagen, also es gibt langsam nicht mehr so einen Unterschied zwischen, ziehen die Menschen sich aus oder nicht. Ne? Legen sie ihre Klamotten, also ich sage es mal so, legen sie ihre Klamotten ab oder nicht. Weil ich war neulich in einem Business-Kontext, da war es schon so, die haben sich alle nachher nackt gefühlt, aber jeder hatte noch die Klamotten an. So, also von daher ist immer die Frage, was ist denn eigentlich schlimmer?
Aber seelisch nackt.
Genau, genau. Ja. Aber sie haben sich halt, ne, da war der Vorgesetzte dabei und die Mitarbeiter dabei und der Vorgesetzte ist auch einmal nicht gekommen, weil du genau gewusst hast, okay, dem wird es jetzt vielleicht auch zu nah und so nah will er sich auch nicht zeigen. Also von daher ist es schon nackt. So. Was aber nicht immer mit den Klamotten zu tun hat. Also auch im Business-Kontext. Und wenn du jetzt fragst nach Körperlichkeit, Also ich bin mal erst mit Anfassen von Menschen sehr schnell, weil es halt für mich so normal ist. Ich fasse auch im Business-Coaching Menschen an, wobei das häufiger im Herzbereich ist. Oder? Ich lege meine Hände auf oder ich kriege auch halt über die Hände Informationen. Und ich habe neulich mit einer Kollegin was zusammen gemacht und ich jetzt gar nicht gemacht, aber sie hat dann gesagt, du, die sind alle so kaputt, komm, wir gehen in einen anderen Raum, wir legen die jetzt erstmal alle auf den Boden. Und dann hat sie angefangen, die Leute anzufassen und zu massieren. Also was wahrscheinlich in einem Business-Coaching, in einem Firmenkontext keiner machen würde. So, das haben wir gemacht, aber die waren nachher alle total entspannt und denen ging es gut. Also es ist schon eher was Unübliches, was ich da mache oder was wir machen, aber nur, wenn du das Gefühl hast oder wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt mit denen machen und das Vertrauen ist so groß, dass das geht. Mhm. Und auch jetzt, ich habe meine Schuhe ausgezogen, ich ziehe meistens im Training erstmal die Schuhe aus und sage auch, wenn jemand die Schuhe ausziehen will, kann er sie ausziehen. Das ist schon mal das Erste. Und dann sitzen die oftmals da mit Schuhe aus, was ja im Business-Training auch keiner macht. Also das sind so Kleinigkeiten, wo das halt anfängt und je nachdem, was das für ein Team ist, kann das auch sein, dass sie sich gegenseitig mal kleine Berührungsübungen sind. Aber es ist eher sowas wie, ich war auch letztes Jahr in der Schule, habe irgendwie mit 80 Kollegen was gemacht und habe die mal sich gegenseitig in die Augen gucken lassen. Hey, die waren danach, die waren so, ich habe meine Kollegin noch nie so angeguckt. Also das war ja schon nah. So. Also, weißt du, und das ist körperlich und nicht körperlich. So. Also von daher nutze ich schon auch tantrische Prinzipien oder auch was Atmung angeht, Berührung, Blickkontakt, halt schon auch im Firmenkontext, um Menschen auch dafür zu sensibilisieren, was braucht es, damit ich wirklich, also dass ich gesehen werde und dass aber auch der andere gesehen wird. So. Und auch dieses Hinhören, also hören, anstatt mir selber immer eine Meinung zu bilden oder ich versuche mal wirklich rauszufinden, wer ist mein Gegenüber, anstatt mir immer nur meinen eigenen Film zu machen oder meiner eigenen Stimme, meinem eigenen Radio da oben zuzuhören und so. Genau, also, aber es ist völlig ungefährlich, ne? Also es glaubt noch niemand rausgegangen, gesagt, okay, das war hier völlig übergriffig und die spinnen ja komplett, aber es geht einfach es ist, glaube ich, tiefer als das, was andere Kollegen machen, so. Und ist unkonventioneller. Und jetzt, wenn die Menschen zu mir privat kommen, dann kommen, also nicht zu mir privat, sondern als Privatperson in meine Programme kommen, dann kommt es wirklich auf das Programm an. Also ich habe viele Online-Formate. Und da geht es schon auch um nahe Berührung. Aber da mache ich so ähnliche Sachen wie im Firmenkontext. Also alles, was am Bildschirm möglich ist. Und da geht es auch viel um Energie. Also auch Energie lesen, Energie wahrnehmen und sowas. Und es ist auch erstaunlich, was da möglich ist. Und wenn sie dann aber zu Live-Formaten kommen, und dann kommt es wirklich, ich habe ja dieses Love and Touch entwickelt, also es ist mein tantrisches Format. Und ich habe das so genannt, weil es für mich wirklich darum geht, Liebesfähigkeit auszubilden, zu mir selbst und anderen und über Berührung zu arbeiten, auch viel entsexualisierte Berührung. Und da kommt es auch wieder aufs Format drauf an. Manchmal ist es in Kleidung, also die Kleidung bleibt an. Und wenn es ein bisschen tiefer geht, dann ist es halt auch wirklich nackt. Jetzt war ja deine Frage, wie lange brauchen die Menschen? Ich habe noch niemals zu irgendjemandem gesagt, der muss sich ausziehen. Sondern.
Also auch noch keiner reingekommen und hat sofort alles weggeschmissen.
Doch, mein Kind. Mein eigenes Kind hat neulich mal bei einem Format teilgenommen und war dann so, okay, ihr habt immer noch alle Klamotten, dann stört es jetzt jemanden, wenn ich mich mal ausziehe. Dann dachte ich so, okay, man sieht, wie du sozialisiert bist.
Wie alt ist die 8-Jährige inzwischen?
18.
18,
ja genau. Genau, also das war sehr cool. Aber sonst hat es noch keiner sonst. Doch, das stimmt gar nicht. Manche haben schon auch gesagt so, hey, ich würde mich jetzt gerne mal ausziehen oder stört es euch, wenn ich jetzt mal alles ablege oder so. Aber sind die wenigsten. Aber es ist schon so vom Aufbau, dass irgendwann jemand so sagt, ist eigentlich okay, wenn ich jetzt mal das ablege? Und dann fängt einer an und dann machen das die anderen auch. Und es fühlt sich nie mehr komisch an, sondern eher komisch, warum wir in Klamotten hier sitzen. So, und es hat halt wirklich viel mit Natürlichkeit zu tun. Weißt du, zurück zur eigenen Natürlichkeit und zu diesem, ich nehme mich und auch die anderen alle so an, wie sie sind, wieso müssen wir so irgendwas verdecken? Und für mich ist auch dieses Ablegen der Kleidung hat halt immer auch was mit Ablegen der Rollen, der Masken zu tun. Und irgendwann, wenn das irgendwie so klar ist, dann musst du auch keine Klamotten mehr ausziehen, sondern es ist irgendwie wie nur eine Brücke zu diesem, ja, ehrlich und nackt mit sich selbst sein. So, und mich halt so zeigen, wie ich bin.
Und wenn man noch nicht so weit ist, sofort zu dir zu kommen, hier gibt es so einen Karten, ich weiß nicht, ob es ein Spiel ist, aber Karten, die du auch entwickelt hast, dann kann man zu Hause erstmal alleine oder mit dem Gegenüber sich so ein bisschen rantasten an das Ganze. Mhm.
Willst du mal eine ziehen?
Ja, klar.
Also ich habe zwei Kartensets. Das eine, das große hier, da geht es tatsächlich darum, um die eigene Wahrnehmungsfähigkeit zu trainieren. Also so auch verschiedene Körperbereiche. Ich habe jetzt hier immer Chakren gesagt, das mache ich eigentlich nicht. Ich habe die umgetauft auf Powerqualitäten, weil wenn wir die Chakren wieder aktivieren und balancieren, dann kommen wir halt mehr in unsere eigene Kraft und sind noch mehr mit uns verbunden. Und das kann man damit halt richtig trainieren. Und das kleine Kartenset hier, da geht es mehr darum, da sind so tantrische Prinzipien, also heute weiß ich, dass es tantrische Prinzipien sind, als ich es gemacht habe. Ich habe einfach alles aufgeschrieben, was mir geholfen hat, wo ich so gemerkt habe, hier habe ich ein Umdenken hat stattgefunden und habe ich gedacht, ja, das könnte eigentlich Menschen auch helfen. Genau, und das kann man unterschiedlich einsetzen. Also, wir könnten jetzt machen, dass du sagst, ich habe eine bestimmte Frage. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben und wie ausführlich wir das machen können.
Also, wir machen jetzt keine öffentliche Session. Genau. Aber ein Kärtchen ziehe ich mal.
Ein Kärtchen, genau. Aber es wäre interessant, wenn du irgendeine Frage hast. Oder vielleicht geht es ja auch um Heilbronn. Ne? Du kannst ja auch ein bisschen von dir weggehen und sagen, okay, was? Es macht mehr Sinn, wenn du einfach eine Frage hast, weil sonst ist die ohne Kontext.
Die ich laut ausspreche oder die ich nur für mich habe? Du musst ja schon hören, die Frage.
Du kannst ja nachher sagen, was es mit dir zu tun hat. Also du musst die Frage nicht sagen. Mhm. Du darfst es schon für dich machen.
Jetzt muss ich kurz überlegen. So lang kannst du vielleicht erzählen, wo man dieses Kartenspiel herbekommt, was es kostet und so weiter. Und dann habe ich da eine Frage ausgedacht,
super.
Hoffentlich.
Also das Kartenset gibt es unter koyacards.com. Also koyacards in einem Wort.com und koyacards zusammengeschrieben, C-O-Y-A, das englische Cards. Und die kosten 47 € plus Verpackung und Versand. Aber wer in Heilbronn ist, kann mich da auch anschreiben und kann sich Verpackung und Versand sparen. Und wenn sie von deinen Podcast-Hörern sind, dann sollen sie das auch dazu, also dann könnt ihr das dazu schreiben, kannst du Hörer das dazu schreiben und dann kannst du die auch zu einem Sonderpreis für 37 € bekommen.
Mhm. Genau. Ich habe jetzt eine Heilbronn-Frage.
Ja.
Und die spreche ich laut aus. Wann schafft es die Stadt, ihr inneres Beamtentum abzulegen und aufzukündigen und ja auch aus dieser Corsage, was nach dem 4. Dezember 1944 immer noch mitgetragen wird und der schwäbische Pietismus, der hier noch mit reinwirkt, dass man sich selber nichts gönnt und den anderen aber auch nicht wirklich und ja da ein bisschen cooler, entspannter, mehr wie du wird.
Okay. Wann ist ein bisschen eine schwierige Frage, okay. Weil da müsste ja ein Datum drin sein.
Was?
Aber vielleicht eher wie.
Okay, dann ist es statt das Wann, das Wie schafft es Heilbronn.
Okay. Ich hätte trotzdem gern, dass du gerne mal 4 Karten ziehst, Robert.
4?
Mhm. Und zwar die erste.
Egal mit welcher Hand?
Mit links. Von deinem Herzen. Genau, die erste legst du dahin. Das ist die, die nehmen wir dann für das, wie sich die Situation im Moment zeigt. Die zweite ist für einen Schattenaspekt, also wo vielleicht noch was im Schatten ist, was nicht gesehen werden kann. Das dritte ist, was du aktiv tun kannst oder die Stadt aktiv tun kann, was aktiv getan werden kann. Und die vierte ist die Lernaufgabe daraus. Du merkst schon, da, die Spannung steigt gerade links dahin. Und jetzt kannst du mal öffnen, wie zeigt sich die Situation im Moment? Also nochmal, dass die Frage klar ist, wann schafft es Heilbronn?
Nee, wie?
Wie, ja genau.
Wie schafft es Heilbronn sein inneres Beamtentum und den urbanen Pietismus, der da hier so verankert ist, loszuwerden
genau.
und
sich
da ein bisschen zu befreien? Was haben wir jetzt?
Die aktuelle Situation.
Intuitiv handeln, Körperintelligenz nutzen. Ich nehme wahr.
Okay. Was könnte das heißen?
Also als Stadtkörper nehme ich dann vielleicht das Stadtgebiet mit all seinen Vor- und Nachteilen, dem Baulichen, den Natürlichen, der Topografie, der Zusammensetzung, der Bürgerschaft, so all das mit zusammen. Und nehme so wahr, so er steht zu deiner beschissenen Architektur und wenn du Neues baust, mach's besser. Nutzt die Vielfalt der Bevölkerung hier. Mhm. Plus natürlich, also ich finde das Umfeld hier wunderschön. Also geh raus und guck dich um, was hier so alles für starke Argumente irgendwie wachsen, da sind, einen begleiten.
Also mich spricht vor allem das Wahrnehmen an, ne? Also wirklich aktiv mal wahrnehmen, so wie du es auch gesagt hast, also was halt vielleicht auch wirklich schon da ist. Mhm. Und wahrnehmen heißt ja auch, die Sensoren zu öffnen und nicht eng zu sein, sondern weit zu werden und zu gucken, ah, was ist denn da, wenn ich weit werde.
Hm? Und wo müsste man Heilbronn jetzt noch anfassen, dass die Wahrnehmung verstärkt wird?
Also interessanterweise, die Wahrnehmung gehört zum dritten Auge. Mhm. Das dritte Auge steht ja für Sehen, ohne die Augen zu nutzen. Mhm. Also es ist halt wirklich die Frage, wie kann man vielleicht die Intuition der Stadt verstärken, wer auch immer die Stadt ist. Mhm.
Du machst Heilbronn, heißt die neue Kampagne.
Okay, here I am. Also Wahrnehmungsfähigkeit ausbilden ist eines meiner Stärken. Vielleicht sollte mal die Stadt Heilbronn mit den Koja-Karten spielen.
Also und am Ende sagst du, sich selber als Stadt, also jeder Einzelne, der die Stadt ist, sich selber als Stadt mehr wahrnehmen und
zum Beispiel
vielleicht nicht sofort dieses reflexartige Meckern, Abwinken. Mhm. Okay, nächste Karte. Welche?
Ist der Schattenaspekt.
Das ist die hier.
Mhm. Also etwas, was vielleicht noch nicht gesehen wird oder was fehlt oder was übersehen wird oder was eben im Dunkeln ist. Ne? Wenn du vorstellst, ein Schatten, ist immer das Licht ist woanders und das, was im Schatten ist, kann man manchmal nicht sehen.
Inspiration statt Manipulation. Ich kreiere. Müsste Heilbronn mehr erzählen, was hier alles passiert und macht und mehr dazu stehen, dass man vielleicht wahnsinniges Glück hat, dass es hier so einen Mäzen gibt, der eine Entwicklung vorantreibt, von der andere Städte nur träumen können. Und daraus so ein größeres Selbstbewusstsein schaffen.
Also was ich krass finde, ist halt die Inspiration, ne? Zu sagen, hey, wie werde ich denn wie inspiriere ich? Und das ist auch ich kreiere, gehört zur Schöpferkraft, das ist unser Becken, also auch unsere sexuelle Kraft.
Also pack mal Heilbronn jetzt an den Hüften.
Ja, genau. Das ist ja so, wie Menschen entstehen. Ne? Also das ist unsere Kreationskraft. Es kommen zwei Menschen zusammen und ein neuer Mensch entsteht. Und wenn wir das verstehen, dass so Kreation stattfindet, also wir brauchen Geben und Empfangen. Und ich krieg halt nur, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, einen Samenspender, wenn ich inspirierend bin, wenn ich ihm die ganze Zeit in die Fresse hau, dann will der mir nichts geben. So. Und da vielleicht zu gucken, wie bin ich die Inspiration? Um selber zu kreieren, also um etwas zu erschaffen, weil ich glaube, die Stadt hat total Potenzial, was zu erschaffen. Mhm. Das ist das, was man aktiv tun kann.
Okay. In dir begegne ich mir. Ich nehme wahr.
Okay.
Was heißt das für Heilbronn? Sich selber ehrlich im Spiegel angucken und halt laut sagen, wir sind nicht so hübsch wie Tübingen, aber whatever, innovativer oder was man meint, eben zu sein und werden möchte. und sich dann eben selbst auch so wahrnehmen und das sich oft genug erzählen und dann wird man auch die Stadt.
Auf jeden Fall, ja. Und was ich interessant finde, ist halt, dass es wieder um Wahrnehmen geht. Das ist ja das, was aktiv getan werden kann. Also Wahrnehmen ist halt auch weniger aus dem Kopf und weniger mit Konzept, sondern eher, da vorne steht ja Körperintelligenz, also eher so aus dem, was unterhalb des Kopfes stattfindet. Also es ist halt mehr das Gefühl. Und ja, auch in dir begegne ich mir auch zu gucken, ja, was begegnet mir denn? Also als Gesamtstadt, als mit dem einzelnen Bürger vielleicht auch, was kann ich denn da wahrnehmen und mitnehmen und das dann nutzen zur Kreation. Aber jetzt bin ich gespannt, was das Geschenk ist. Also das Video ist also die Lernaufgabe, ne? So das, was man als Lernen mitnehmen kann.
Du bist ein Teil von mir, ich vertraue. Was für ein psychisches Problem hat Heilbronn, was diese Karte hier ausdrückt. Ja, ich komme immer wieder also so zu dem, zu sich selber stehen als Stadt mit all seinen Eigenheiten, Nachteilen und Vorteilen und darauf vertrauen, dass wenn man zu sich selber steht als Stadt, das schon die richtige Entwicklung nehmen wird. Was würdest du denn sagen, was müsste Heilbronn so als, jetzt ohne die Karten, als Lernaufgabe für sich mitnehmen?
Was müsste Heilbronn als Lernaufgabe mitnehmen? Also ich fühle mich ja so ein bisschen als, nicht als Außenstehende, aber ich gucke ja so ein bisschen von draußen drauf, ne, weil ich nicht die ganze Zeit hier war. Und da merke ich schon, also ich kann total die Entwicklung sehen. Mhm. Ich finde es krass, was sich in Heilbronn entwickelt hat. Und ich finde auch dieses Zukunftsstadt, finde ich erstmal mega. Also halt auch da zu sehen, so wow, was entwickelt sich eigentlich alles? Was ist alles möglich? Und ich glaube, an dem, was nicht so funktioniert, das sehe ich vielleicht gar nicht so. Da bin ich vielleicht auch nicht genug drin. Gleichzeitig fühlt sich's aber an, wie da ist wie so ein Teil, der halt voll nach draußen gehen will. Ja, und ein anderer, der vielleicht zurückhält oder, weißt du, eng wird oder so. Und da halt zu schauen, ja, wie, vielleicht auch wirklich das Vertrauen. Wie können wir das Vertrauen haben, dass dieses Wachstum und sich ausdehnen? Also ich kriege halt gerade so das Bild von so einem Baum. Ja, ein Baum beschränkt nicht sein Wachstum. Ein Baum, der wächst, aber dafür brauche ich halt Wurzeln, ne? Dafür brauche ich die Tiefe, also brauche die Erdung, das Vertrauen und dann kann ich mich halt ausdehnen. Und was wäre, wenn sich alle gemeinsam ausdehnen? Also wenn man gemeinsam halt noch mehr macht als da ein bisschen und dann halte ich wieder was zurück. Also das würde ich jetzt so, dieses gemeinsam. Also lasst uns vielleicht alle noch mehr an die Hand nehmen, weißt du, so, und noch mehr zusammen machen.
Klein los und mit Überzeugung den Weg weitergehen, den man für sich als... Ja. Okay, also Heilbronn, Harry.
Genau.
Let's do it.
Los geht's.
Und wie soll es mit Koya so weitergehen? Also dann hast du 2015 gegründet, bis 2018 wieder hierher gekommen. War es eine richtige Entscheidung, wieder herzukommen? Wahrscheinlich, sonst wärst du 2019 wieder weggegangen. Und dann auch war es, also ich habe es als wahnsinniges Privileg genossen, während der Pandemie in so einer kleinen Stadt mit so einer Naturnähe zu leben und nicht in einem Berlin, Hamburg, Köln oder sowas, wo ich maximal einen Park irgendwie vielleicht zu sehen bekomme. Hast du das ähnlich empfunden? Schätzt du inzwischen das Kleine? Oder fehlt dir dann doch manchmal S-Bahn, U-Bahn, Kiez?
Die Inspiration des Kiez fehlt mir manchmal schon, aber dann fahre ich einfach hin und hole mir das. Ich habe das auch so empfunden. Ne? Also ich war dann eben auch wieder in der Pandemiezeit in Neckargattach und wir wohnen direkt am Wald, also am Feldrand. Oh, ich fand es einfach Hammer, da rauszugehen oder auch in die Weinberge zu gehen. Und ich kann es heute alles ganz anders sehen. Früher war das so normal, Das konnte ich gar nicht schätzen. Und deswegen kann ich jedem eigentlich mal empfehlen, geh mal ein bisschen weg, verbring mal die Zeit woanders und dann kommst du wieder zurück. Und ich habe so das Gefühl, es ist alles so viel grüner. Oder auch jetzt dieser schöne, weißt du, so das schöne Neckarufer und so. Jetzt bin ich da viel am Neckar spazieren gelaufen. Und einfach auch, dass man Wasser in der Stadt hat, das hat halt auch nicht jede Stadt. Mhm. Und das einfach so, ja, auch zu schätzen, was da ist. Und wir haben unglaublich viel Grün drumherum. Mhm. Also sehe ich genauso. Und, was ich auch sagen muss, dieses, ne, dass alles ein bisschen dichter ist. Wie soll ich denn sagen? Dichter, ohne eng zu sein. Mhm. Also so, du kannst auch näher zusammenrücken. Es ist alles nicht so weit voneinander entfernt. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es hier noch genug Luft zwischen den einzelnen seins Stadtteile, Häusern, Straßen. Also es ist halt nicht so dicht, 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 sondern es gibt halt immer noch genug Raum.
Die kurzen Wege haben mir viele Leute als großen Vorteil Heilbronns genannt.
Ja.
Das ist halt dasselbe. Ja. Und was passiert mit Koya so noch in den nächsten Jahren? Wird es mal ein Buch geben? Eine Coaching-DVD? Da, ein Buch ist ja schon da.
Genau, das erste kleine Buch ist schon da.
Und du bildest auch Koya-Coaches aus?
Genau. Genau, die bilde ich aus.
Was sollte man da mitbringen, dass man, also muss man schon Yoga-Coach sein oder irgendwas, oder könnte ich sagen, ich würde gerne nächste Woche anfangen mit so einem Kurs und wenn da gerade einer anfängt, dann bildest du mich aus.
Genau, ich habe jetzt ein neues Format entwickelt, selber gerade mal gucken, das geht 12 Wochen. Nee, da steht nicht mal drauf, wenn es anfängt.
Also ich habe auf jeden Fall alles da in diese Shownotes noch rein. Also wer, wen es interessiert, der findet dann da auf jeden Fall weiterführende Videos.
Genau. Und das kann auf jeden Fall erstmal jeder machen. Ich sage mal, es braucht zwei Dinge. Ehrlich zu dir selber zu sein, Bock zu haben, tief reinzugehen und hinzugucken. Und das Zweite ist, du musst dich für Menschen interessieren, weil wer sich nicht für Menschen interessiert, der ist da einfach nicht richtig. Aber ansonsten, ich habe eine Schülerin, die bei mir während ihres Abis, während ihrer Abizeit angefangen hat. Das ist meine Jüngste, die ich ausgebildet habe. Das ist der Wahnsinn, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Schon heute, ne, die ist jetzt 21, 22. Krass, was sie in ihr Leben holt und wie die ihr Leben lebt. Und ich habe aber auch schon Rentnerinnen ausgebildet, die gesagt haben, hey, ich bin am Ende meines Berufslebens. Ich habe immer mit Menschen gearbeitet, aber ich spüre, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte noch was anderes machen. Mhm. Und alle anderen dazwischen, in der Regel sind es wirklich Ärzte, Therapeuten, Coaches, Yogalehrer, Lehrer ab und zu, Erzieher. Also viel Menschen, die Menschen schon begleiten. Mhm. Aber letztlich kann es jeder andere, der Interesse hat, sei es in der Familie anders miteinander umzugehen oder mit seinen Kindern zu sagen, hey, ich will irgendwie raus aus dem alten Fahrwasser und ich möchte einfach auch so scheiß alte Beziehungsdynamiken, wo ich auch merke, hey, ich komme immer wieder in das gleiche Fahrwasser rein. Und ich will das mal durchdringen und durchblicken. Und ich will was an der Hand haben, wo ich weiß, ich kann es jetzt anders machen damit. Ist auch herzlich willkommen.
Und du arbeitest aber nur mit, also sei es als Klienten oder Leute, die du ausbildest, mit Erwachsenen, also mindestens 18, oder können auch Jugendliche zu dir kommen?
Also ich würde sagen,
Familien?
16 wäre so, das ist gut, dass du das fragst. Ich bin gerade dabei mit einem Familiencampus, was aufzusetzen. Und eine meiner Kundinnen baut gerade so ein Family Care Center in der Schweiz auf. Das ist eine Kinderärztin, die macht da gerade so ein großes Zentrum. Und da sind wir auch dabei, was für Familien aufzusetzen. Mhm. Aber im Moment gerade, also bei dem, was es bei mir gibt, ist es eher, würde ich sagen, 16 aufwärts. Mhm. Alles andere darf noch entstehen. Mhm. Und für alle, die sagen, wow, ich finde es mega interessant, und die meisten Leute entscheiden es nicht aus dem Kopf, sondern eher, weil sie was fühlen.
Also wenn ihr euch jetzt voll fühlt, irgendwo rum um die Magengrube und nicht frisch aus dem Besen kommt, könnte es sein, dass ihr euch mal melden sollt bei Jasmin.
Genau. Und ich bin immer offen, neue Bereiche aufzumachen. So, also ich kann es nicht allein, ich mache es inzwischen auch nicht mehr allein, aber weil du gefragt hast, wo soll es hin? Also die Vision ist, dass es ein co-kreatives Unternehmen ist, wo verschiedene Menschen in ihrer Einzigartigkeit mitwirken Und mein Ziel ist es, dass wir irgendwann wirklich so groß sind, dass wir auch immer wieder Schulen damit, also mit dem System versorgen können. Da komme ich ja schließlich her. Und da hätte ich Bock. Also ich habe das auch in der Schule schon angewendet, ne? Und ich weiß halt, es funktioniert im Klassenzimmer.
Am Ende wird so ein Nena-Unternehmen.
Ja, genau. Ja, genau. Die Nena-Schule auf Unternehmensebene, das stimmt. Ja.
Ja, dann können wir zu Entweder-Oder kommen. Wir schnacken auch schon eine ganze Weile. Und dann, macht gar nichts, dann wären wir durch. Traditionelle Werte oder moderne Lebensansätze?
Auf jeden Fall moderne Lebensansätze mit manchmal traditionellen Werten.
Arbeit in einer Großstadt oder in einer kleineren Stadt wie Heilbronn?
Ich muss entweder oder machen oder darf ich sowohl als auch?
Manchmal. Du bist völlig frei. Du hast doch keine Konvention mehr, bürgerlich.
Eben,
Dann halte ich doch nicht an meine Regeln.
Eben, deshalb sowohl als auch, weil ich bin Nomade im Herzen. Ich fand schon als Kind die Zigeuner am Neckarufer geil und ich bin Zigeuner im Herzen, deswegen immer das, was gerade dran ist.
Yoga oder Tantra als bevorzugte Praxis?
Auf jeden Fall Tantra.
Buch schreiben oder eigene Lebensgeschichte in Vorträgen teilen?
Auch beides.
Stilles Reflektieren oder aktives Diskutieren?
Lieber aktiv diskutieren.
Eigene Erfahrung teilen oder von anderen lernen?
Auch beides, immer. Lehren, lernen, lehren.
Einzelcoaching oder Gruppenworkshops?
Immer lieber Gruppenworkshops.
Handgeschriebene Notizen oder digitale Aufzeichnungen?
Handgeschrieben.
Ein klares Ziel verfolgen oder sich vom Leben leiten lassen?
Auch beides. Männlich und weiblich.
Selbstfindung durch Beruf oder durch private Erfahrung?
Bei mir auf jeden Fall durch private Erfahrung. Aber bei mir, ich kann es auch nicht trennen, weil ich bin ja auch privat in meinem Beruf. Also durch Lebenserfahrung, würde ich sagen.
Mhm. Intuitive Entscheidungen oder logisches Denken?
Auf jeden Fall intuitiv. Ich glaube, das ist vielleicht schon ein bisschen deutlich geworden.
Leitung eines Teams oder Zusammenarbeit auf Augenhöhe?
Okay, jetzt muss ich noch was. Bei mir geht es um Zusammenarbeit von Essenz zu Essenz.
Mhm. Genau. Humorvolle Leichtigkeit oder ernsthafte Tiefe im Gespräch?
Ich bin super ernsthaft.
Eigene Werte entwickeln oder von Vorbildern lernen?
Auch beides. Wenn es geile Vorbilder gibt, super gerne.
Bücher über persönliche Entwicklung lesen oder Seminare besuchen?
Auch beides. Aber natürlich, Seminare besuchen ist geiler. Ich bin ein Körpermensch. Ich muss es erleben.
Aktive Freizeitgestaltung oder entspannende Ruhezeiten?
Auch beides. Nee, stimmt nicht. Eher entspannende Ruhezeiten, weil mein Leben ist schon aktiv genug.
Auf bewährte Methoden setzen oder neue Wege ausprobieren?
Neue Wege.
In der Öffentlichkeit stehen oder im Privaten wirken?
Auch beides.
Den eigenen Weg alleine gehen oder Unterstützung suchen?
Sowohl als auch.
Fokus auf körperliche Praktiken oder geistige Arbeit?
Nee, körperlich. Der Geist kann dann folgen.
Berufliche Anerkennung oder persönliche Erfüllung?
Persönliche Erfüllung.
Veränderung aktiv herbeiführen oder darauf warten?
Besser aktiv.
Vorgegebene Lebenswege verfolgen oder eigene Pfade kreieren?
Lieber eigene kreieren. Und wenn die vorgegebenen Orientierung geben oder dienlich sind, kann man auch da ein Stück gehen. Aber zumindest überprüfen, ob sie mit den eigenen übereinstimmen.
Offen über Sexualität sprechen oder das Thema privat halten?
Auf jeden Fall öffentlich, bitte.
Gesellschaftliche Konventionen herausfordern oder harmonische Balance suchen?
Nee, harmonische Balance kotzt mich an.
Freiheit im Denken oder Sicherheit im Handeln?
Okay. Meine Gedanken sind frei, habe ich mal gelernt. Würde ich mal sagen, Freiheit im Denken. Sicherheit im Handeln kommt aber, wenn ich mit mir verbunden bin, habe ich auch Sicherheit im Handeln. Also beides.
Ein schönes Schlusswort. Hat viel Spaß gemacht. War interessant. Lieben Dank, Jasmin.
Danke dir, lieber Robert. Ich finde es geil, was du machst. Ein Riesengeschenk für Heilbronn. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
Das höre ich doch gern. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.